rund um den Brustring.
Der Podcast
rund um den VfB Stuttgart.
Hallo, hier ist Roberto Hilbert.
Hallo, hier ist Peter Reichert.
Hallo, hier ist Andi Huck. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring.
Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 215. Und ja, wir reden heute darüber, dass der VfB die 60-Punkte-Marke voll gemacht hat. Und lieber Yannick, wenn dir das vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir am 28. Spieltag 60 Punkte hätten, was hättest du dieser Person gesagt? Und damit erstmal herzlich willkommen.
Oh Gott, was hätte ich der Person gesagt? Ich glaube, der hätte ich erstmal die Nummer von einem guten Arzt rausgesucht. Nee, das ist super. Also, wir reiten weiter die Welle, um mal Wolf Christoph Fuß zu zitieren. Nee, wunderbar, einfach schön.
Und Chris, wenn dir jemand gesagt hätte, dass wir am 28. Spieltag punktgleich mit den Bayern sind, was hättest du gedacht?
Also auch von meiner Seite erstmal einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ich hätte gedacht, ja, sind wir alle punktgleich mit den Bayern, und zwar am ersten Spieltag. Also vor dem ersten Spieltag sind wir immer alle punktgleich mit den Bayern.
Sehr schön.
Ja, aber es ärgert mich jetzt gerade, dass unsere Tordifferenz nicht so gut ist.
Ja, das stimmt. Aber wir wollen jetzt mal nicht übertreiben. Genau.
Nein, wir können aus eigener Kraft Zweiter werden, deswegen, das darfst du nicht vergessen.
Das stimmt. Und ihr erratet es wahrscheinlich, wir reden heute in Podcast-Folge 215 über das 1-0 des VfB im Westfalenstadion am vergangenen Samstagabend im Tipico-Topspiel. Und das tun wir natürlich nicht unter VfB-Fans alleine, sondern wir haben uns diesmal auch wieder einen Fan des Gegners eingeladen. Das ist diesmal der Erik, er ist BVB-Fan und ist bei Twitter zu finden unter Zidane09 mit einem N. Hallo Erik, grüß dich.
Ja. Hi, erstmal freut es mich sehr, dass ich da sein darf. Ich bin Erik, ich bin 21 Jahre alt und bin jetzt seit locker 15 Jahren BVB-Fan und bin in der Zeit durch sehr viel durchgegangen mit diesem Verein und habe mich, und seit eineinhalb Jahren tue ich meinen Senf zu diversen Fußballthemen auf Twitter kundtun und ja, das lesen manchmal Leute aus Gründen.
Sehr gut. Darf ich raten, dass dein Twitter-Handle auf sich auf den ehemaligen Spieler bezieht oder ist das reiner Zufall? Der hat doch auch mal bei euch gespielt, oder? Oder war das vor deiner Zeit?
Mohamed Zidane? Nee, der, also Zidane hat nie. Also es gibt den, also ja, stimmt, Dings, ganz nee, also ein, es bezieht sich nicht auf den BVB-Spieler. Okay. Auch wenn ich da habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, fällt mir gerade ein. Nee, es bezieht sich, weil mein Twitter-Account habe ich damals gestartet, als der YouTuber Gamer Brother eine FIFA-Karriere gemacht hat. Und da hat er quasi so ein bisschen eine eigene Twitter-Bubble mit erschaffen. Mhm. Da sind noch zwei, drei andere etwas größere BVB-User draus entstanden quasi. Und ich habe den Twitter-Account dann einfach weitergeführt. Und damals in dieser Simulation von Fußball-Twitter quasi war ich der Torwart in der Karriere, Luka Zidane, weil es so ein kleines Roleplaying war, weil mir einfach langweilig war. Und keine Ahnung, da habe ich es halt irgendwie, dann ist es halt irgendwie von da aus weitergegangen. Also das bezieht sich tatsächlich weder auf den BVB-Spieler noch auf die Legende, sondern einfach auf den Sohn von der Legende. Sehr unspannend tatsächlich, die Anspielung.
Ich merke auch einfach, dass ich irgendwie so bei so ganz andere Assoziationen habe. Aber ja, genau. Okay, schön auf jeden Fall. Genau, du hast dich gerade schon kurz vorgestellt. Möchtest du noch was ergänzen? Ansonsten würden wir direkt überspringen gleich zum Spiel, denn du möchtest ja in 36 Minuten den BVB in der Champions League gegen Atletico siegen sehen. Deswegen möchten wir dich gar nicht so lange hier heute aufhalten. Freuen uns natürlich trotzdem, dass du da bist. Also hast du noch was zu ergänzen zu deiner Vorstellung?
Nö, das, ich glaube, ich habe alles genannt.
Gut, super. Wir werden noch über aktuelle Themen sprechen. Es kamen ja heute wieder ein paar dazu, abgesehen von der Ermüdungsreaktion von Wacknummern, die ihn jetzt für ein paar Spiele außer Gefecht setzt und dem Rücktritt von Christian Riedmüller und den angeblichen neuen Vertrag von Alex Nübel und der Tatsache, dass Fabian Wohlgemuth eventuell Sportvorstand wird. Also darüber, über all diese Sachen reden wir später. Und auch den Werbeblock halten wir sehr kurz. Wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr das gerne über Patreon oder über PayPal tun. Wir danken heute dem Daniel, dem Marc, dem Der Zylinder und stellvertretend für die 2-Dollar-Unterstützer, dem @12. Mann VfB. Bei PayPal könnt ihr uns auch unterstützen, wann und wie häufig ihr wollt. Und wir nutzen das Ganze, um hier den Laden am Laufen zu halten. Alles, was ihr darüber wissen müsst, findet ihr unter rundumdenprostring.de/support. Und jetzt steigen wir direkt ein in das Spiel des VfB zum 50. Jubiläum, zum 50. Geburtstag des Westfalenstadions. Ich war leider nicht vor Ort, aber die Choreo war durchaus beeindruckend, oder, Erik?
Ja, also ich fand es auf jeden Fall sehr begeisternd. Ich finde generell, mir ist in den letzten Tagen aufgefallen, der BVB hat einfach immer Choreos, wo sich die dich einfach immer wieder sprachlos werden lassen, und das war hier einfach nicht anders. Ich finde, also einfach immer toll, wenn wir es schaffen, einfach zu einem guten Anlass einfach eine passende Choreo hinzubekommen. Das begeistert mich tatsächlich immer wieder.
Ja, ja, auf jeden Fall sehr, 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 sehr schön, sehr, sehr eindrucksvoll. Was habe ich denn neulich gesehen? Achso, ich habe irgendwo jetzt bei Freund habe ich das gesehen. Da war eine Kurve, die haben eine Choreo gemacht, wo dann links und also links am vom Block, hinter Block und rechts an den Block-Innenwänden, da waren wie dieser Marktplatz, wo die halt ihre Meisterschaft feiern. Und in der Mitte war sozusagen der Block, so wie die Fans, die auf so einem Marktplatz dann halt die Meisterschaft feiern. Sah auch sehr, sehr cool aus. Genau, aber kommt nicht ganz ran an die Südtribüne gezeigt hat am Samstagabend. Und genau, wir blicken mal auf die Aufstellung beim VfB. Yannick, wir haben ja gerätselt letzte Woche. Wen stellt er in die Innenverteidigung? Karasor, ja. Statue, Fabi Bredlo. Und jetzt stand am Ende dann aber Angelo Stiller in der Innenverteidigung. Ist natürlich fluide, natürlich jeweils ob mit oder gegen den Ball, aber dennoch. Was hältst du von der Entscheidung?
Naja, also vor dem Spiel war es ja so ein bisschen unklar. Also selbst bei Sky wurde dann gerätselt, und Sebastian Hoeneß hat sich dann auch nicht so aus der Reserve locken lassen. Gibt ja immer vor den Spielen auch, also bevor das Spiel angepfiffen wird, immer noch die Interviews. Und da wurde er tatsächlich auch darauf angesprochen, und Sky hat tatsächlich auch zu Karasor tendiert. Mhm. Und als dann das Spiel losging, klar, dann habe ich natürlich drauf geguckt. Und dann dachte ich so, hä, das ist doch nicht der Karasor, das ist doch Angel Stiller. Und ja, treue Hörer wissen es ja, ich bin großer Fan von ihm, ich mag ihn sehr, und der hat es ja dann auch wunderbar gemacht. Und am Ende des Spiels hatte ja dann Sebastian Hoeneß das Ganze auch begründet. Es war wohl bei Bayern 2 auch mal so, dass er ihn als Innenverteidiger hat spielen lassen. Zeigt dann aber auch, was für ein toller Spieler Stiller ist. Dass er da wirklich mit seinen Eigenschaften dann wirklich auch so eine schwere Position im Fußball dann auch begleiten kann oder nicht auf seiner angestammten Position dann eben spielt. Und das hat er ja, wir haben es ja alle gesehen, wir kommen sicherlich auch gleich nochmal drauf zu sprechen im Detail, hat er gut gemacht. Also zeigt dann einerseits natürlich die Qualität von Stiller, andererseits natürlich auch den Mut von Sebastian Hoeneß und das richtige Händchen, was er immer wieder beweist, ihn dann da auch so aufzustellen. Und da war es sicherlich, kann ich mir vorstellen, dann auch für die Dortmunder erstmal überraschend, dass Angel Stiller dann da von hinten das Spiel aufgebaut hat.
Ich fand es vor allem interessant, weil er irgendwie gesagt hat, dann nach dem Spiel, dass er die Idee schon nach dem Heidenheim-Spiel hatte. Und dann sagte er Donnerstag in der PK noch, weiß ich noch nicht, müssen wir noch schauen. Also das war mit Sicherheit der Überraschungseffekt.
Gut gepokert, und, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Genau, ansonsten auf der Bank noch André Chase wieder, Haraguchi, Luca Raimund. Und das Spiel ging eigentlich sehr, sehr intensiv los, beide Mannschaften ziemlich offensiv. Und nach 5 Minuten, Erik, zieht Adeyemi von rechts in den Strafraum, bleibt in Führich hängen, geht zu Boden, und Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck gibt keinen Elfmeter. Ich glaube, der VAR checkt noch kurz, aber am Ende steht die Entscheidung, keine Elfmeter. Wie siehst du die Entscheidung?
Ja, also ich bin... Einerseits natürlich ist man als Fan immer involviert, aber ich bin auch ein sehr großer Fan davon, das einfach so ein bisschen objektiv zu bewerten, und es war halt einfach kein Foul. Das war ein bisschen ganz leicht am Knie, aber das reicht nie im Leben aus für einen Elfmeter, vor allem, weil ich einfach ein Fan davon bin, wenn Sachen auch einfach mal laufen gelassen werden und nicht so kleinlich gepfiffen wird, wie es jetzt zum Beispiel in der Champions League aktuell viel der Fall ist. Und deswegen, ja, eine absolut korrekte Entscheidung.
Mhm. Chris, siehst du es auch so?
Komplett, also für mich springt Adeyemi eigentlich schon ab und dann kommt erst der Kontakt. Und das ist so, so hä? Also ich habe das dann in der Zeitlupe gesehen, ich sage, ja, also komm, wenn du dafür einen Elfmeter gibst und dann auch mit VAR einen Elfmeter gibst, dann haben wir wirklich, wenn das die Messlatte ist, hast du pro Spiel 20 oder so am Ende. Weil dann hüpft jeder nur noch in den Gegner rein und sagt, hau alle. Also, nee, sehe ich eigentlich auch so. Da braucht man sich nicht beschweren. Auch glaub, aber Terzic hat es anders gesehen, glaube ich, in der
PK danach. Ich hab auch ein bisschen überlegt, weil er geht natürlich, also die Frage ist, hebt er das Bein, um abzuheben oder hebt er das Bein, um weiterzulaufen und bleibt da an Führich hängen. Also er sucht natürlich schon den Kontakt und ich glaube, das kannst du mit Sicherheit auch gut bewerten, Erik, Adeyemi hat schon so ein bisschen einen schlechten Ruf weg, was das angeht, glaube ich. Das gab ja, glaube ich, dieses, gegen Frankfurt, wo es dann nochmal größere Debatten gab, auch auf Twitter. Nee, war das doch? Doch, das war gegen Frankfurt, glaube ich, oder? Auf jeden Fall.
Wo er sich dann nach dem Spiel auch geäußert hat, dass er, ich weiß ja nicht mehr, ob er da geschubst hat oder er geschubst wurde, aber auf jeden Fall, dass er da den einen oder anderen Frankfurt-Fan doch ein bisschen, ja, getriggert hat, sage ich mal. Und ja, also ich finde, er hat sich in der Vergangenheit ziemlich ungünstig geäußert und er hebt halt auch leider sehr schnell ab, das muss ich sagen. Was auch was ist, was mich irgendwie ein bisschen stört, weil du hast halt oft diese Situation, wo er irgendwie, wie jetzt in der Situation zum Beispiel, wäre er einfach weitergelaufen, wäre das ein Torschuss geworden wahrscheinlich. Und das frustriert dich als Fan auch einfach unglaublich.
Er ist auch sehr schnell, also das haben wir dann auch gesehen in der 10. Minute, als Stiller dann auch noch als Innenverteidiger direkt gelb gesehen hat, weil er es einfach nicht geschafft hat, Adeyemi zu bremsen und dann halt einfach mehrfach nachfassen musste. Und man hat es ja auch gesehen in der Spielanlage vom BVB, dass viele lange Bälle oder viele Bälle, die dann Adeyemi sich erlaufen hat. Also er kann ja eigentlich, also er hat ja seine Stärken auch da drin, wirklich dem Gegner schlichtweg wegzulaufen. Wir kennen das ja ein bisschen von Silas, der auch in der Vergangenheit, also der viel Tempo hat und auch in der Vergangenheit das manchmal ein bisschen versucht hat, zu seinen Gunsten auszudingen, dann schneller runtergegangen ist vielleicht, als er gemusst hätte. 10. Minute, Yannick, gelbe Karte für Stiller. Und am Ende ist er aber auf Platz geblieben. Starke Leistung eigentlich, oder?
Ja, definitiv. Also da hatte ich dann wirklich schon die Befürchtung, oje, wie entscheidet sich jetzt Sebastian Nönes? Nimmt er ihn vielleicht auch raus, weil dann natürlich noch das ganze Spiel, und es war ja doch in Teilen schon auch ein intensiv geführtes Match, das muss man ja auch sagen, das war jetzt nicht grob oder unfair, aber man hat gemerkt, beide Mannschaften wollen halt das Ding ziehen und die drei Punkte mit nach Hause nehmen. Nee, also die gelbe Karte kann man auch definitiv geben. Also da kommt er dann einfach auch ein Stück weit zu spät und ja, war dann aber gut, wie er es dann gemacht hat. Also das hat dann Sebastian Hoeneß im Nachgang auch nochmal erwähnt, wie er sich dann angestellt hat, wie er dann noch besser antizipiert hat und einfach dann auch ein Stück weit sich zurückgehalten hat, aber trotzdem da war, wenn er gebraucht worden ist. Und das ist dann eben auch diese ganz hohe Kunst, finde ich, immer eines Spielers, dass dann auch in so einer Situation, kriegst die gelbe Karte in der 10. Minute, war es, glaube ich, 10. oder 15. Ja, 10. Ausverkauftes Haus, auswärts in Dortmund und du spielst es dann trotzdem sehr souverän und locker runter. Also ja, heute komme ich gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus, was Ange Stiller angeht, aber das muss man einfach auch nochmal erwähnen. Das ist dann wirklich, zeigt dann auch nochmal die Klasse von ihm.
Ja, das stimmt. Und dann war die 10. Minute auch, in der der Gästeblock wieder den Support anfing, unterstützt von einer der schon gewohnten schwarzen Rauchwolke, die wir schon vom Heidenheim-Spiel kennen. Was ich cool fand, dass es von der Unity, von der Dortmunder Ultragruppe auch noch ein Transparent gab, wo drauf stand, glaube ich, VfB-Führung oder Bosse steht zu eurem Wort. Fand ich sehr, sehr cool, zumal ja das Verhältnis zwischen der Dortmunder und der Stuttgarter Szene nicht das Beste ist, um es mal gelinde zu sagen. Fand ich auf jeden Fall cool. Und dann hatte der BVB eigentlich ganz gute Chancen. Can mit dem Distanzschuss und dann Füllkrug mit dem Kopfball, 13., 14. Minute. Und ich hatte das Gefühl, dass der BVB wesentlich besser war gegen uns, als gegen uns in der Hinrunde. Erik, hast du das auch so gesehen? Und was hat sich da geändert?
Also, ich finde, man steht generell man hat so das Gefühl, weil es war ja immer so diese Kritik an Terzic-Ball, sag ich mal, dass man sich sehr schnell hinten reinstellt und wirklich Underdog-Fußball spielt, wie es jetzt auch gegen euch in der Hinrunde zum Beispiel der Fall war. Und ich habe das Gefühl, dass man da Stück weit aktuell versucht, so ein bisschen gegenzusteuern und viel Ballbesitz hat. Aber das Problem, was ich sehe aktuell, ist, dass man aus dem Ballbesitz einfach viel zu wenig macht. Und wenn man den Ball hat, hat man keine Ideen. Man hat das, finde ich, beim Schuss von Emre Can sehr gut gesehen. Mhm. Da wenn ihr den Ball in so einer Situation hättet, so auf Außen, dann würdet ihr vielleicht einen Doppelpass spielen, schauen irgendwie, dass ihr, weil da gab es zum Beispiel Raum zwischen Wanyoman und noch einem Spieler, wo man sehr schnell einfach in den Strafraum hätte kommen können und in eine gefährliche Situation. Und eine Mannschaft, die halt Abläufe hat, die einstudiert sind, die irgendwelche Lücken vielleicht schon in der Voranalyse gesehen hat, die immer auftreten, weil dieser Raum zwischen Rechtsverteidiger und Innenverteidiger, der ist öfter aufgegangen, ist mir aufgefallen, die kommen in diesen Raum rein und die schaffen es, daraus Chancen zu kreieren. Und das fehlt mir aktuell halt komplett. Also ja, es ist besser geworden und besser gewesen als letztes Mal, weil man auch mehr versucht hat. Aber das, wie man den eigenen Ballbesitz genutzt hat, ist, finde ich, nicht besser geworden. Man hat quasi sehr viel toten Ballbesitz gehabt einfach. Das heißt, man hat quasi das Problem so ein bisschen verschoben, hatte ich oft das Gefühl.
Ja, das stimmt. Also ist mir aufgefallen. Das heißt natürlich, wenn du als VfB-Fan da sitzt und denkst, oh, gleich klingelt's, dann wirkt das natürlich ein bisschen anders, als wenn du als BVB-Fan denkst, oh, ich mach da einfach mal was draus. Aber ja, also Dortmund war schon immer in guten Positionen rund um 16er, aber es wurde halt nicht mehr draus. Und genau.
Man kommt halt super selten in Kombinationen, die halt irgendwie gefährlich sind, und kommt dann so sehr oft in Situationen, wo man dann einfach eine Flanke irgendwie in den 16er schlägt, weil man halt einfach keine Idee hat, wie man sonst vor das Tor kommt, oder wo man irgendwie ja einfach aus der Distanz abzieht, wie es ja in dem Spiel jetzt auch schon, ich glaube, 2-3 Mal der Fall gewesen ist, wo man sich einfach denkt, also vorher waren Situationen da, wo ihr da euch besser hättet vorkombinieren können, aber die Räume müsst euch der Trainer halt auch vorher zeigen, wie ihr damit umgehen wollt. Weil das kann eine Mannschaft nur bis zum gewissen Teil mit individueller Klasse einfach kaschieren.
Ja, das stimmt. VfB hat dann auch seine Probleme offensiv. Also es gab diesen Kopfball von Gerassi nach einer Führig-Flanke in der 25. Genau, Sabitzer vorher in der 21. hast du auch schon angesprochen, noch einen Distanzschuss. Mjosa hat dann gelb nach dem taktischen Foul. Und nach einer halben Stunde kam der VfB ein bisschen besser ins Spiel. Dann hat aber auch der BVB seine beste Chance. Adeyemi bricht dann durch, ist im 1-1 gegen Nübel, und Nübel kann irgendwie den Ball noch mit den Beinen zur Ecke lenken. Chris, was mir aufgefallen ist, dass der VfB bei diesen langen Bällen hinter die Ketten, wo dann einfach einer durchflitzt, extrem anfällig ist schon wieder. Das war ja gegen Heidenheim schon letzte Woche der Fall. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, dass Nübel einfach stark war wieder an dem Tag.
Ja, definitiv. Ich fand das sehr, sehr charmant. Also nach dem Spiel gemeint hat, ja, er wurde ja da angeschossen. Aber Dübel war da wieder. Also er hat es ja auch selber gesagt, dieser Wackler in Heidenheim, da gegen Heidenheim, dieses Ding, das hat er noch mitgenommen. Das ist das, was wir auch schon gesagt haben, mit solchen Sachen beschäftigen ihn manchmal vielleicht zu lang. Mhm. Aber der hat dann auch absolut gewohnte Sicherheit ausgestrahlt und einfach richtig, richtig gut, wie er die Sachen gehalten hat und wie Positionsspiel und alles in die Abwehr mit koordiniert hat, war absolut beeindruckend.
Ja. Was sagst du zu den Bällen hinter die Kette?
Schwierig. Es scheint ein probantes Mittel zu sein, dass da tatsächlich ja das Umschalten beim VfB halt noch ein bisschen besser werden muss, was das angeht. In dem Fall jetzt würde ich sagen, ja, ist schwer mit Stille und Ito da in der Mitte, die da noch nicht wirklich groß eingespielt sind, dass da vielleicht sowas dann auch mal öfters vorkommen kann. Okay, muss man jetzt mal beobachten, wie das ist, wenn Waldi Anton wieder dabei ist, ob das dann besser ist oder ob das tatsächlich das Mittel gegen den VfB wird.
Mhm, ja. Zur Einordnung würde ich vielleicht noch mal einwerfen, dass zur Wahrheit auch gehört, dass wir diese Saison nach Umschaltsituation, nach Ballgewinn extrem, extrem gefährlich sind und das wirklich eine der wenigen Sachen ist, die konsequent funktioniert. Das heißt, ich glaube, wenn man dann gegen den BVB spielt, ist das auch eine Sache, die man so ein bisschen erwähnen muss, als Einordnung quasi, auf jeden Fall.
Naja, auf jeden Fall. Also wenn du halt so einen schnellen Spieler hast wie Adeyemi oder wie gesagt, also die Heidenheimer letzte Woche, also Dingschi ist ja, glaube ich, der schnellste Spieler der Liga, was den Höchstwert angeht. Und auch wie heißt der? Ich will die ganze Zeit Teuerkauf sagen, aber ich meine den anderen. Der die Tore gemacht hat, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber der ist ja auch sauschnell. Also wie der sich die Bälle da vorbeigelegt hat. Kleindienst von Heidenheim. Genau, ja. Darauf kann man sich einstellen. Im VfB ist es nicht so gut gelungen, aber es war auch, man muss auch sagen, dieser Kopfball von Guirassy und der die Chance von Adeyemi waren aber auch die einzigen Chancen, Großchancen bei der Mannschaft in der ersten Halbzeit. Also sie haben schon beide sehr gut verteidigt, fand ich. Und es war auch sonst eigentlich ganz gut Feuer im Spiel. Es gab in der 38. Minute ein bisschen Diskussionsbedarf, weil ich glaube, Madsen dann oder und auf den Ball haben will, Madsen umschubst. Und dann kommt John noch dazu und dann, ja, genau, war auf jeden Fall Yannick, also es ist im zweiten Halbzeit ja noch mehr, als wir dann uns aufs Zeitspiel verlegt haben, aber da in dem Spiel, das war ordentlich Feuer drin, oder?
Ja, genau. Also das habe ich ja auch vorhin kurz erwähnt gehabt. Es ging ja auch um einiges, ne? Für die Dortmunder war es ja auch ein enorm wichtiges Spiel, einfach um auch nochmal an diesen dritten Platz ranzukommen, für den VfB dann auch einfach den Abstand weiter auszubauen. Also das ist ja auch klar, dass da dann auch und gerade die Dortmunder, die sicherlich mit ihrer Saison nicht allzu zufrieden sind, also die spielen ja schon ein Stück weit unter ihren Erwartungen, so wie man das von außen halt mitbekommt. Klar, heute Abend Champions League, da kann vielleicht noch was gehen für sie, aber sie sind natürlich mit sich selber auch nicht zufrieden und das merkt man dann halt auch. Dann passiert dann eben sowas und ich meine, Dennis Undav ist dann auch jemand, der da, wir mögen ihn alle, aber der dann natürlich auch so ein bisschen ein emotionaler Typ ist und dann auch ein bisschen provoziert da in der Situation natürlich.
Ja, das stimmt, ja. Ich fand es aber insgesamt, also es war jetzt nicht over the top, also man hat halt einfach gemerkt, da sind zwei Mannschaften, die für die beide um viel geht, für den VfB ja auch, vielleicht in der etwas komfortableren Tabellensituation, aber nichtsdestotrotz, das ist hier ein Topspiel du hast einen sehr starken Gegner und da willst du natürlich auch nicht dich einfach vom Platz schubsen lassen, so wie wir das in der Vergangenheit teilweise getan haben. Genau, es gab dann noch Gelb für Julian Brandt in der Nachspielzeit nach dem Foul an Leveding und dann stand es zur Halbzeit 0-0. Erik, wie fandst du die erste Halbzeit und wie fandst du das Spiel, die erste Halbzeit auch im Vergleich zu dem Spiel gegen die Bayern letzte Woche, was ja für euch schon was Besonderes war, da endlich mal wieder zu gewinnen?
Also ich fand, es war so ein bisschen das, was ich erwartet hatte. Ich hätte gedacht, dass ihr mit eurem Kombinationsspiel tatsächlich mehr gegen, weil die eine Sache, die ich Terzic zugute halten muss, er ist ein verdammt guter Defensivtrainer, er weiß einfach, wie man gegen den Ball agieren muss, gegen verschiedene Gegner, aber ich hätte gedacht trotzdem, dass ihr da ein bisschen mehr durchkommt, ein bisschen mehr kreieren könnt und deswegen war ich mit der ersten Halbzeit doch schon ziemlich zufrieden und ja, dann war halt die Offensive, wo ich mir halt auch denke, also es ist halt wirklich das, was man erwarten hätte können.
Mhm. Ja, Nick, wie ging es dir zur Halbzeit?
Ja, also zunächst einmal war ich froh, kein Gegentor kassiert zu haben. Das ist immer in Dortmund, sahen wir in den letzten Jahren nicht gut aus als VfB Stuttgart. Deswegen, Dortmund ist so für mich persönlich immer auch ein Angstgegner.
Ja, definitiv.
Trotz der mäßigen Saison, die sie spielen, ist es immer noch eine Top-Mannschaft mit sehr viel Qualität. Und zuletzt haben sie sich ja dann auch wieder stabilisiert und die Stimmung war ja auch wirklich mit der Choreo, mit den ganzen Fans, ist in Dortmund auch immer sehr, sehr speziell, sehr, sehr gut. Und dementsprechend, ja, war ich eigentlich zufrieden, 0-0 in Dortmund zur Pause und war dann eigentlich sehr drauf gespannt, eben, was er mit Ange Stiller macht, ob er ihn tatsächlich noch weiterspielen lässt. Musste ja dann zur Pause Wanyoman auswechseln. Wissen wir ja jetzt alle leider Gottes, was daraus geworden ist, aber ja, war einfach gespannt, was jetzt Sebastian Hoeneß macht, ob er vielleicht nochmal ein bisschen, ja, auch ins Risiko geht, ob er vielleicht ein bisschen defensiver sich nur aufs Kontern einstellt. Ja, das waren so die Fragen, die ich mir gestellt habe in der Halbzeit.
Ja. Also ich war mir eigentlich ziemlich sicher zur Halbzeit, dass wir nicht zu Null spielen und dass wir endlich mal ein Tor machen müssen. Lag ich da leicht daneben, aber okay. Genau, und es ging dann in die zweite Halbzeit mit dem Wechsel, das hast du schon angesprochen, mit einer ziemlich schönen Pyro-Show auf der Südtribüne. Und dann ging in der 47. Minute Guirassy nach dem Zweikampf mit Can im Strafraum der Dortmunder zu Boden. Chris, Elfmeter oder nicht?
So, das ist genau das Gleiche, wie ich es vorher gesagt habe. Also wenn sowas angefangen wird zu pfeifen, brauchen wir uns auch nicht wundern, dass die deutschen Teams international komplett den Bach runtergehen, weil also in England wäre das überhaupt gar keine Diskussion gewesen. Und auch da kein Elfmeter. Also klar, ich hätte ihn genommen, sagen wir. So ist nicht. Ich habe gesagt, ja, natürlich, aber wenn du die Bilder siehst, im ersten Moment habe ich gedacht, und dann siehst du das und denkst, ach ja, komm. Also, ja. Wie gesagt, für mich auch kein Elfer.
Ja, ich glaube, da sind wir. Ich bin da tatsächlich anderer Meinung, wenn ich ehrlich bin. Ich war sehr glücklich, ich habe mir die Szene schon noch gut angeschaut. Mhm. Auch vom Podcast hier jetzt nochmal. Und ich versucht man ja immer so vor sich zu verargumentieren, dass die Entscheidung doch richtig gefallen ist, wenn sie für einen war. Und ich habe es halt nicht hinbekommen, weil er erwischt ihn klar am Fuß und es ist, finde ich, einfach ein Foul und du bist extrem glücklich, weil es ist halt einfach mit mehr Glück als Verstand, was John macht. Er geht extrem dumm in den Zweikampf, er trifft ihn und wenn es da einen Elfmeter gibt, dann kann man sich nicht beschweren, meiner Meinung nach. Aber ich bin natürlich glücklich, dass er nicht gegeben wurde. So.
Das glaube ich.
Möchte ich nochmal an.
Ja, also mir war es auch ein bisschen zu wenig, muss ich ganz ehrlich sagen, vor allem also ich fand auch die Linie von Jöllenberg eigentlich relativ entspannt. Ich weiß, Niko Kovac findet das nicht so toll, wenn Schiedsrichter unterschiedliche Linien haben. Ich fand das aber eigentlich ganz, ganz angenehm, weil er viel halt hat laufen lassen eigentlich und es auch nicht so mit gelben Karten um sich geworfen hat im Spiel, was ja dann durchaus genau. auch hitzig wurde. Deswegen, ja, wir kommen in die 64 Minuten schon fast. Es gab noch einen Kopfball von Füllkrug nach der Flanke von Ryerson, den Nübel dann parieren muss. Und Lebeding noch mit dem Schuss, der VfB wurde also ein bisschen gefährlich. Und dann kam die 64. Minute und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Der VfB fängt einen Fehlpass ab von Can in der eigenen, also in der Stuttgarter Hälfte und kombiniert sich dann super schnell nach vorne. Gerassi setzt dann auf rechts Lebeding ein, läuft durch, Lebeding legt den Ball zurück und Gerassi schießt Gregor Kobel einfach durch die Hände durchgefühlt. Und der VfB führt plötzlich 1-0. Chris, warst du von der Führung genauso überrascht wie ich?
Ach, was heißt überrascht? Ich hatte halt die ganze Zeit bei dem Spiel das Gefühl so, ja, eigentlich müsste Dortmund jetzt langsam mal ein Tor machen, aber es hat so diese letzte Mühe irgendwie gefehlt, so dieses, ihr kennt das ja vielleicht manchmal, wo du denkst, so, ja, das wäre es jetzt, aber es ist nicht perfekt und es fehlt was. Und das hat mir bei Dortmund gefehlt und dann war mir eigentlich klar, du brauchst vielleicht wirklich nur einen Konter, der sitzt und Wenn du das dann gesehen hast, wie die den aufgezogen haben, wie die das gemacht haben, mit was für Automatismen da gegriffen haben, mit welcher Selbstverständlichkeit es plötzlich ablief, das war ja pam, pam, pam. Und ich muss noch sagen, Lewinding, ne, der komplett durchläuft. Und Sky hatte Lewinding am Anfang des Spiels übrigens im defensiven Mittelfeld aufgeboten. Ja. Das fand ich einen absoluten Knaller, weil ich dachte, aber hat Hoeneß jetzt irgendwas getrunken oder ist irgendwas los? Also, ne, und Das war so klar, das war jedem so klar, wie der Ablauf ist und wie das läuft und was passiert. Ich fand es so einen schönen Spielzug, ganz ehrlich, das war wirklich ein Bilderbuchkonter eigentlich. So kann man das machen. Du hast komplett die Dortmunder ausgehebelt damit, die waren aber auch viel zu weit weggestanden von den Gegenspielern, ganz klar. Aber wenn du das halt machst, sorry, also auf dem Niveau darfst du das nicht machen inzwischen, wo der VfB sich bewegt mit diesen Spielern. Da darfst du sowas überhaupt nicht machen. Du darfst ihnen eigentlich keine Luft zum Atmen geben. Haben die Dortmunder gemacht. Das war mit der Fehler von Dortmund, abgesehen von dem, ja, wie ich fand, relativ seltsamen Pass, den Can da gespielt hat. So, ich glaube, da hat er nicht wirklich Druck. Das war einfach so, ja, ich guck mal, was passiert. Und Gerassi trifft das Ding halt perfekt. Aber das ist halt, deswegen hat er jetzt diese Saison 2000 Tore jetzt bald gemacht oder so. Einfach unglaublich gut. Da hat einfach alles zueinander gepasst und das war einer dieser Momente, wo man sagen kann, ja, wenn du in solchen Spielen dich so befreien kannst und so dem Gegenüber wirklich einen für die Stirn knallen kannst, dann stehst du halt wieder zurecht da oben.
Ja, Erik, was hast du zu den Ausführungen von Chris zum Abwehrverhalten des BVB in der Situation?
Ja, also es ist klar, dass generell die ganze Mannschaft da einfach ein bisschen schlecht in die Zweikämpfe kommt. Aber also ich will noch mal ein bisschen mehr in das Horn blasen, weil ich glaube, dass also von dem, was ich gesehen habe, wurde das tatsächlich ein bisschen wenig gemacht. Wie krass Chanda eigentlich Scheiße baut, weil er spielt klar diesen schlechten Fehlpass, wo er einfach denkt, ja, okay, ich muss jetzt halt irgendwas machen. Und dann orientiert er sich so seltsam zurück, als ich glaube, Stiller den Ball hat, hat er die Möglichkeit anzuziehen und in den Zweikampf zu gehen, macht das nicht und trabt nur neben ihm her. Und dann versucht er den Konter so zu verfolgen, so ein bisschen, als Leveling auf dem Flügel ist, hat Gerassi neben sich und markiert ihn quasi so ein bisschen. Und alle Verteidiger vom BVB gehen halt davon aus, sonst Schlotterbeck zum Beispiel, siehst du das ganz gut an, dass die halt einfach wissen, okay, Emre Can ist bei Gerassi, da muss ich mir keine Gedanken machen. Und er verlässt ihn einfach. Er geht einfach auf in Richtung Leveling, ohne Not. Er hat einen Gegenspieler, sagt auch niemandem irgendwie Bescheid, so, yo, pass auf Gerassi auf oder sonst irgendwas. Und dann ist er halt einfach frei, um einen Spieler wie Gerassi so freizulassen und da auch nicht mal irgendwie einen Schulterblick zu machen. Irgendwie, ich verstehe nicht, als jemand, der nie wirklich Fußball gespielt hat im Verein, ist das klar so ein bisschen schwer zu bewerten, aber ich verstehe nicht, warum du in einer Situation bist, in der du einen der zwei gefährlichsten Stürmer der Liga gerade deckst und dann einfach von ihm weggehst und dich nicht nach ihm umschaust. Das ist für mich unbegreiflich. Klar haben viele andere da auch ihren Teil so beigetragen. Brandt geht zum Beispiel nicht vernünftig auf Leveling. Es hat da viel zu viel Abstand. Aber für mich geht dieses Tor wirklich zu 60-70% auf Can, der halt einfach wirklich auch, zum Beispiel vorher der Schuss von Leveling, da zeigt er ähnliches Abwehrverhalten, was er auch bei als Stiller den Ball hatte gezeigt hat. Also das hat sich durch dieses Spiel immer wieder durchgezogen, dass Can einfach nicht konsequent auf den Mann gegangen ist und nicht konsequent bei seinem Mann geblieben ist. Also das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe mir das auch in den Hals nochmal angeschaut. Ich habe meinen Bildschirm angeschrien.
Ja, das ist, glaube ich, das erinnert mich so ein bisschen an dieses Tor, was ihr gegen uns mal geschossen habt, vor Jahren, als wir das 1-1 standen und wir dann irgendwie mit dem Punkt eigentlich ganz zufrieden gewesen wären. Und dann verdaddeln wir halt eine Ecke und dann geht der Zug in die andere Richtung mit Reus und ich weiß nicht mehr, wer da noch beteiligt war. Also das ist extrem ärgerlich, wenn du dann so Fehler machst im Aufbauspiel und dann wieder auch in der Rückwärtsbewegung.
Ja. Ja, und das ist halt auch nichts Neues. Das ist ja, also ich bin zertifizierter Can-Hater, aber es ist halt wirklich jedes Spiel, dass du irgendwie zwei, drei Situationen von dem Kaliber hast, wo du dir denkst, wenn du da vernünftig drauf gehst, dann kommst du in den Zweikampf und es entsteht keine gefährliche Situation.
Ja, und dann stand es 1-0. Der BVB wechselte direkt, brachte dann einen Matcher für Brandt. Der BVB kam aber dennoch zu Chancen. Also Füllkrug dann der Vorbeiköpf, das war schon relativ knapp, fand ich. Da hätte der BVB fast direkt geantwortet. John kam dann für Führig. Janik, ich habe es nicht so richtig verstanden, weil wir haben ja jetzt, war erst die 68. Minute und ich dachte eigentlich, Führig könnte man noch ganz gut gebrauchen in dem Spiel.
Ja, definitiv, zumal der BVB ja dann auch ein Stück weit ins Risiko gehen musste, weiter sich öffnen musste hinten und da ist ja Chris Führig auch ein prädestinierter Spieler dann dafür, zumal ja auch Jong dann ja eher unsichtbar war, also ich kann mich jetzt nicht an irgendwas von ihm erinnern, was mir in Erinnerung geblieben ist. Tut sich ja sowieso ein bisschen schwer, da jetzt in diese Mannschaft reinzukommen. Ich habe es tatsächlich auch nicht ganz nachvollziehen können. Ich dachte dann vielleicht, okay, ist Chris Führig irgendwie angeschlagen, weil als er da vom Spielfeld runtergegangen ist, sah er ein bisschen müde aus. Vielleicht hat es damit auch was zu tun gehabt, Stichwort Belastungssteuerung.
Das kann sein, ja.
Genau, dass man einfach sagt, okay, hat ja jetzt auch Nationalmannschaft gespielt. Jetzt nehmen wir ein bisschen ihm da dann auch runter, weil es war ja auch wirklich eine intensive Partie bis zum Schluss. Also das muss man ja wirklich, muss man ja auch beiden Mannschaften komplett machen. Ich glaube, für einen neutralen Zuschauer war es eine coole Partie, auch wenn dann letztendlich nur ein Tor gefallen ist. Also ich gehe mal davon aus, Stichwort Belastungssteuerung, aber habe es dann zu diesem Zeitpunkt auch nicht wirklich verstanden, weil ich fand auch Chris Führig gerade bei der Entstehung vom Tor hat dann schon auch ein ordentliches Spiel gemacht und hat seine Klasse aufblitzen lassen.
Ja, es ging weiter mit einem Kopfball von Undav nach einer guten Statue-Flanke, der ja angeblich laut Bild, glaube ich, den man da nicht behalten will nach seiner Leihe. Vielleicht hat er jetzt ein paar Argumente gesammelt. Es gab noch Gelb für Karasor und Adeyemi, die sich ein bisschen die Haare bekamen. Die Karasor mittlerweile mit der 9. Gelben. Dann kam auch Jamie Bynoe-Gittens für Marcel Sabitzer rein. Wir müssen aber, wir können den Erik nicht entlassen in sein Champions-League-Spiel gleich, bevor wir nicht über die 80. Minute und Nico Schlotterbeck gesprochen haben. Nübel klärt einen Kopfball von Metscher direkt vor die Füße von Schlotterbeck und der steht am Fünfer und muss dann eigentlich nur über Nübel ins Tor drücken. Erik, kannst du dir erklären, warum er das nicht getan hat?
Ja, also ich glaube, sowas kann man nicht wirklich erklären. Das, also ich habe mir tatsächlich in die, ohne drüber nachzudenken, in meine Notizen direkt geschrieben, als ich nochmal durch die Highlights gegangen bin. Schlotterbeck macht den Gerassi in Anspielung an das, den legendären Fehlschuss, den er mal bei Köln hatte. Mhm. Ja. Das sind Sachen, die passieren einfach, wenn du in der Situation, in solchen Situationen kommt es einfach darauf an, dass du schnell reagierst, dass du diese Situation, wo der Keeper unorientiert ist und einfach irgendwie betet, ausnutzt, damit er sich nicht fangen kann. Und das sind Sachen, die passieren ja einfach. Das sind Sachen, die passieren in Bruchteilen von Sekunden. Abläufe, wo du irgendwie mal einen Ball falsch einschätzt. Und klar ist das ärgerlich und es tut halt brutalst weh, weil das einfach das ist jetzt ein Punkt, der uns einfach fehlt. Ja. Und das ärgert mich natürlich auch. Da regst du dich auch auf, wenn du das siehst. Aber ich tue mir immer schwer, Spielern da Vorwürfe zu machen, weil du hast da, das sind halt so viele kleine Sachen, die da reinpassen und rein sind. Das sind Bruchteile von Sekunden. Ja, da tue ich mir leider schwer, wirklich ihnen einen Vorwurf zu machen.
Er ist auch Innenverteidiger. Und man muss dazu sagen, es hat auch, glaube ich, auch jemand gesagt, er kann ihn ja nicht flach reinschieben, was ja wahrscheinlich das Einfachste wäre, sondern er muss ihn ja irgendwie über Nübel drüber kriegen, der vor ihm auf dem Boden liegt. Und insofern, und in dem Fall war es halt viel zu weit drüber. Noch eine letzte Frage. Der VfB hat sie denn sehr viel Zeit gelassen teilweise. Wir haben uns selber schon gegen Hoffenheim und Oliver Baumann drüber aufgeregt, dass der schon nach einer frühen Führung schon relativ viel Zeit uns gekostet hat. Wie bewertest du das beim VfB?
Klar regst du dich als gegnerische Mannschaft darüber auf und das packt einen sehr ab, weil man halt einfach will, dass ein Spielfluss entsteht, dass man, dass die eigene Mannschaft Tore schießen kann. Aber sagen wir mal so, wenn ich jetzt in der Situation von einem VfB-Fan bin, ich würde wollen, dass meine Mannschaft genau das macht. Das ist auch das, was ich immer bei zum Beispiel Atletico sage. Atletico, jeder hasst Atletico. Ich hasse Atletico, weil die halt einfach die größten Wichser sind, wenn es in K.O.-Phasen geht. Aber du willst doch genau, dass deine Mannschaft das macht, diesen unbändigen Willen. Wir wollen das um jeden Preis gewinnen. Und als Fan würde ich mir das halt nicht anders wünschen. Deswegen tue ich mir schwer, da groß mit dem Zeigefinger zu wedeln, auch wenn es natürlich technisch gesehen, es ist unsportlich und das ist einfach irgendwo scheiße. Aber ich kann nichts kritisieren, von dem ich wollen würde, dass es meine Mannschaft auch macht. Wenn wir jetzt heute Abend 1-0 führen und dann das irgendwie über Zeit retten wollen, würde ich mir genau das wünschen.
Sehr gut. Schönes Schlusswort und auch die perfekte Überleitung. Denn in 2 Minuten wird angepfiffen. Danke, dass du da warst. Danke, dass du uns noch deine Eindrücke vom Spiel aus Dortmunder Sicht mitgegeben hast. Das war wie immer sehr interessant. Danke dir.
Jo, danke, dass ich dabei sein durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte hier irgendwas Sinnvolles beitragen. Es war
eine
große Ehre.
Auf jeden Fall. Viel Erfolg und viel Spaß jetzt gleich.
Dankeschön. Euch noch einen schönen Podcast.
Ja, danke. Ciao.
Danke. Ciao. Viel Spaß.
Ciao. Ciao.
Ja, also wir haben jetzt das Spiel ja eigentlich auch fast schon abgeschlossen. Yannick, das Zeitspiel des VfB, ich hatte gerade schon gesagt, gegen Hoffenheim ist uns auf den Keks gegangen, wie sehr Oliver Baumann dann mit dem Ball da rumgemacht hat. Nübel hat ja auch noch gelb gesehen fürs Zeitspiel. Wie bewertest du es?
Ja, ich sehe es ähnlich wie der Erik gerade. Es ist was, klar, man regt sich auf, wenn es der Gegner macht, aber es gehört ein Stück weit auch dazu. Ich glaube, die Dortmunder hätten es an unserer Stelle genauso gemacht. Also klar, dann ist es natürlich dieses emotional aufgeladene Stadion, das überträgt sich aufs Spielfeld. Wer schon mal in Dortmund war, der weiß, dieses Stadion ist schon eine Wucht und kann auch Energien freisetzen. Und ja, schwierig. Also man muss aufpassen, dass man da nicht zu sehr in so eine Doppelmoral verfällt. Klar, wir regen uns auf, wenn es Olli Baumann macht, aber feiern es dann natürlich, wenn es Leveling oder Undaf oder wer da auch dann immer beteiligt war, das dann in dem Fall auch macht. Alle, die es kritisieren oder zu sehr kritisieren, man kann es natürlich kritisch sehen, sollten sich mal hinterfragen, ob es ihr eigener Verein nicht auch schon in der Vergangenheit gemacht hat. Also, dass da dann komplett der Fokus dann nur noch auf diese Szenen gelegt wird, finde ich dann auch nicht richtig. Wie gesagt, ich bin persönlich kein Fan davon, von so einem Verhalten. Es ist aber auch ein Stück weit diese psychologische Kriegsführung, wie es martialisch manchmal genannt wird. Es machen andere genauso auch, und solange es nicht komplett überhand nimmt, Dortmund hatte genug Chancen, das Spiel nochmal in eine andere Richtung zu lenken. Also an dem Zeitspiel vom VfB lag es dann am Ende nicht. Also da waren genug Chancen da. In ihren Glanzzeiten hätten sie vielleicht sogar das Spiel nochmal komplett gedreht. Wer weiß.
Ja.
Also deswegen würde ich das jetzt auch nicht zu hoch bewerten. Klar, natürlich, das wird emotional dann am Ende, aber mei, die Dortmunder haben es auch schon gemacht. Kann ich mich gut dran erinnern.
Ja, und vor allem, ich hatte auch das Gefühl, weil irgendjemand schrieb, ich glaube, die Anke, BVB-Fan auf Twitter schrieb, ihr habt das doch nicht nötig. Und ich hatte schon das Gefühl, dass wir das bitter nötig hatten, weil ich glaube, wenn das Spiel, irgendwann hat gegen Dortmund auch die Puste aus, aber ich glaube, wenn das Spiel noch 10 Minuten länger gegangen wäre, dann wäre vielleicht doch noch der Ausgleich gefallen, ich weiß es nicht.
Genau, richtig. Also das
darf ging ja auch 10 Minuten länger, aber noch mal 10 Minuten dann drauf, dann, ja, weiß ich nicht.
Es war ein sehr intensives Spiel, das haben wir jetzt hier mehrmals auch an der Stelle betont. Jeder, der es angeguckt hat, das war wirklich ein Kampf auch, und ja, dann gehört das vielleicht auch ein Stück weit dazu. Wie gesagt, ich bin mir sicher, die Dortmunder hätten es genauso gemacht an unserer Stelle.
Ja, denke ich auch. Genau, was gibt's noch zu dem Spiel zu sagen? Undav dann, der auch länger auf dem Rasen sitzen blieb und dann in der 90. mit Stenzel ausgewechselt wurde, scheint aber jetzt nichts Dramatisches gewesen zu sein. Stattdessen ist es Alex Nübel, der jetzt noch nicht trainiert hat die Woche. 9 Minuten Nachspielzeit. Es gab noch den Konter von Guirassy über Silas. Ich fand Chris diesmal Silas eigentlich einen guten Pass. Ist ja auch nicht immer so gesagt, dass er den so gut spielt. Wie hast du dich dann über diesen vergebene 2:0 geärgert?
Ziemlich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der Abschluss war so untypisch für Guirassy in dem Spiel oder in der Saison eigentlich, weil das war sehr, 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 sehr gut wieder gekontert. Das war auch super gemacht von Silas. Wirklich, der Pass war, der war genau getimt. Es hat eigentlich alles gepasst, und als Guirassy hast du in dem Fall sogar noch die Möglichkeit, einfach vielleicht auf Kobel sogar zuzugehen. Du hast den Raum vor dir, du hast den Platz, den kannst du da eigentlich auch noch ausspielen oder was weiß ich was machen. Und das war nicht schon ein bisschen leichtfertig hergegeben und hatte da schon ein bisschen Schiss, so, okay, das wäre der Deckel gewesen. So lässt du Dortmund am Leben und gibst ihnen die Chance zum Lucky Punch. Also, es hat mich echt geärgert.
Ja, du hast ja dann auch noch die Chancen gehabt von Haller und von Sancho, ja, die Nübel noch parieren musste. Und und ich meine generell, wenn du nochmal. Wenn wir nochmal in die 81. Minute zurückspringen, da hast du halt einen Wechsel beim BVB, da kommen dann für Füllkrug, Reiersson und Marzen kommt dann halt Sebastian Haller, der die Elfenbeinküste zum Afrika-Cup-Sieg geschossen hat, Marco Reus und Youssoufa Moukoko. Ja, also das ist halt, das muss halt von der Bank bringen, sowas. Mir wurde da schon echt Angst und Bange. Aber der VfB spielt zum, ich glaube, 9. Mal in dieser Saison am Ende 0, gewinnt gegen den BVB zum 3. Mal in der Saison. Wir haben jetzt eine Saison 3-mal gegen Union und 3-mal gegen Dortmund gewonnen. Wenn wir jetzt noch die Bayern schlagen am 4. Mai, dann ist echt, also ich weiß nicht, was haben wir denn noch für Ziele? Europapokal. Keine Ahnung. Ja, also das fand ich schon, also ich hätte nicht gedacht, dass wir die, ich habe ja letzte Woche auch gesagt, ey, ja, unentschieden wäre fein, dann hätten wir die auf Distanz gehalten, aber dass wir das Spiel gewinnen, Janik, das ist, ich finde das immer noch krass, also ich kann mir das,
ja, es ist bisher der wichtigste Sieg in dieser Saison. Ja. Definitiv. Also das muss man einfach sagen, das war ein 6- bzw. 9-Punkte-Spiel. Das für beide Mannschaften enorm wichtig. Der VfB hat es gezogen. Wunderbar. Also ja, wir sind wieder wer. Das kann man, glaube ich, jetzt wirklich mal so ganz deutlich sagen. Und ganz Fußball-Deutschland hat spätestens jetzt aufgehorcht oder wahrscheinlich schon die Spiele davor, unterm Strich eine grandiose Saison. Und ja, jetzt kommen noch 2 absolute Highlight-Spiele gegen Leverkusen und gegen München. Und dann gucken wir mal, wohin die Reise geht.
Naja, und ich muss ja sagen, ich fand das Spiel an sich, also ich muss aufpassen, was ich sage, ich fand es nicht mal so gut, was nicht daran lag, dass der VfB jetzt besonders schlecht gespielt hat, sondern dass einfach der Gegner sehr, sehr stark war. Das hat halt in der ersten Halbzeit halt, fand ich, vieles nicht geklappt, was in der Vergangenheit geklappt hat, was aber auch einfach daran liegt, dass, wie der Erik das auch gesagt hat, du gegen den Gegner spielst, der defensiv sehr gut organisiert ist und aber gleichzeitig auch offensiv sehr gefährlich ist. Deswegen, und umso wichtiger finde ich, dass man in so einem Spiel dann halt die drei Punkte mitnimmt. Keine Ahnung, ich hätte ich gegen Leverkusen auch mitgenommen, dass wir ein bisschen weniger attraktiv spielen und dafür auch trotzdem die drei Punkte bei uns behalten. Aber gut, wir wollen ja nicht zu viel verlangen hier. Genau, gibt es noch was zu dem Spiel, was ihr loswerden wollt? Ich guck noch mal kurz, ob ich noch was überlesen habe hier, aber
krasser Auswärtssupport. Also ja. Wirklich. Ja. Respekt an jeden VfBler, VfBlerin, der dort vor Ort war. Grüße auch an die Partyzug-Besatzung. Mhm. Ich habe gehört, wurde ordentlich gefeiert mal wieder. Immer auch ein Erlebnis, kann ich nur jedem Fan mal empfehlen, das wenigstens einmal mitzumachen. Ist immer ganz witzig. Ja, das ist auf jeden Fall was nicht unerwähnt bleiben darf. Das hat man auch wirklich bei Sky in der Übertragung, hat man ausschließlich nur die VfB-Fans gehört. Da gibt es diesen legendären Ausschnitt mittlerweile schon, der so ein bisschen viral gegangen ist, dieses YouTubers oder TikTokers, Influencer. Ja, Influencer, TikToker. Bin ja jetzt auch schon alte Generation.
Die jungen Leute, was sie alle mit ihren Handys machen, das weiß ich auch nicht.
Ja, man macht auch heutzutage Watchpartys, habe ich mir sagen lassen. Also, ja.
Die gibt es ja schon länger. Also.
In unserem Alter hieß das noch Public Viewing.
Achso, okay. Nee, aber ich glaube, das sagt alles, also absolut. Und das muss man auch immer wieder erwähnen. Und die Verantwortlichen vom VfB, Spieler, Trainer machen das ja auch in regelmäßigen Abständen. Die Fans machen es halt auch aus. Das ist einfach unglaublich. Es passt gerade sehr, sehr vieles beim VfB. Ja. Nicht alles, aber zumindest
auf dem Platz passt auf gerade der Ebene sehr, sehr viel.
Zwischen Fans und Spielern, da passt es.
Ja.
Das, was im Stadion passiert, sagen wir es jetzt so.
Genau. Ja, ich fand auch das Stuttgart International Banner sehr, sehr geil. Das war auch, glaube ich, das erste Mal, ne, dass das rauskam, weil es ja dann jetzt so wirklich.
Also, soweit ich mich erinnern kann, ja.
Ja. Also, eigentlich war es ja schon gegen Heidenheim wirklich, wirklich durch. Und jetzt ist es eigentlich schon der UEFA Cup, aber kommen wir gleich noch zu. Der UEFA Cup Platz ist ja auch schon eigentlich sicher. Aber gut. Ja, wir schauen noch mal kurz auf unsere Social Media Kanäle. Bei Twitter hat der Andy geschrieben, mega geil, ich hätte niemals gedacht, dass wir europäisch spielen oder am 28. Spieltag punktlich mit den Bayern sind. Das ist so fucking geil, haben wir schon geschrieben. Ich liebe es, wir erleben was wahrhaft Historisches, fast so wie Griechenland 2004. Ja, der Andy weiß da, wovon er spricht. Der FW1893 schreibt, verdammt wichtiger Sieg in einem schweren Spiel. Den Spieltag vergoldet, punktgleich mit Bayern und 7 Punkte vor Dortmund und Leipzig. Auf die Tabelle schauen wir gleich noch. Der Traum nimmt Form an. Lebe dem Unübel mit einem Klassenspiel und die Fans mal wieder mega und das in diesem Stadion. Also ich glaube, das haben wir alles schon gesagt. Bei Facebook hat nur der Mark BL Euler hat geschrieben, VfB AK Basti Fantastisch Fußball. Bei Instagram gab es keine Kommentare zum Spiel, außer sehr, sehr geil, glaube ich. Und Hörerfragen haben wir auch keine bekommen. Ich habe noch einen längeren Kommentar bekommen, den muss ich nochmal kurz raussuchen von einem Hörer, der leider es verpasst hat, auf unsere Story zu antworten und dann aber einfach ganz langen Text geschrieben hat. Und zwar schreibt, das ist nett. Moment, und zwar schreibt der.
Das finde ich auch nicht schlecht, ja.
Schreibt uns in einer Saison zunächst mal voll geil, dreimal in einer Saison Dortmund geputzt, gab schon sehr lange nicht mehr und mit dieser Punktzahl wäre man letzte Saison zur selben Zeit Spitzenreiter und erster Titelanwärter gewesen. Verrückte Saison zum Spiel. Sowohl wir als auch Dortmund waren taktisch sehr, sehr gut eingestellt und haben sich über weite Teile weitestgehend neutralisiert. Bei uns hält Nübel mehrmals bockstark die Null fest und auf der anderen Seite stimmt von Gerasi das Timing nicht 100% und er köpft den Ball vorbei. 0-0 zur Halbzeit absolut leistungsgerecht, zweite Halbzeit ist Dortmund einfach nicht zwingend genug, weder für in einer Situation, aber doch, und Gerasi macht eben Gerasi-Dinge. Genau, Dortmund rennt weiter an. Und jetzt kommt mein persönlicher Kritikpunkt, dann hört aber die Nachricht leider auf, also falls du noch uns mitteilen möchtest, sag gerne Bescheid. Gerasi, muss man auch noch erwähnen, 24. Saisontreffer. 24. damit natürlich den Rekord eingestellt und Serhou Gerasi wäre nicht Serhou Gerasi, wenn er nicht nur Nationalspieler, Nationalmannschaftsberufung liegt, sondern auch noch sich in die VfB-Historie eingegraben hat. Er hat dann den ikonischen Torero-Jubel von Mario Gomez gemacht. Wobei ich irgendwann mal gehört habe, dass das kein Torero-Jubel war, sondern er damals schon einen Werbevertrag mit Red Bull hatte und das einfach ein fucking Red Bull-Jubel war. Ich meine, ja, mit spanischem Hintergrund. Vielleicht war es beides, ich weiß es nicht. Ich könnte mir beides vorstellen bei Mario Gomez. Naja, aber gut. Ja, damit sind wir mit dem Spiel fertig und gucken gleich auf die Tabelle. Ich würde sagen, wir machen dann die aktuellen Themen im Anschluss an die Tabelle, machen kurz noch die Sportliche fertig und kümmern uns dann um den anderen Scheiß. Also, die Lage nach dem 28. Spieltag. Ich wiederhole es gerne nochmal für diejenigen von euch, die es nicht mitbekommen haben. Der VP ist Dritter. Der VP hat 60 Punkte, hat 64 zu 34 Tore. Er ist leider 16 Punkte hinter Leverkusen. Das heißt, wir werden, genauso wie die Bayern übrigens, die sind auch 16 Punkte hinter Leverkusen. Und das heißt, Leverkusen kann dann am nächsten Wochenende sowohl uns als auch die Bayern endgültig abhängen und Meister werden. Müssen wir mit leben. Genau, wir sind Punkte mit den Bayern jetzt, was ich völlig krass finde, vor allem ich nicht gedacht hätte, dass wir das dem einen Reporter da nochmal so reinreiben können, der dann über Undorf gelästert hatte damals. 7 Punkte vor Leipzig und 7 Punkte vor Dortmund. Das ist schon ordentlich, oder Janik? Weil wir können quasi jetzt zweimal verlieren und sind immer noch vor den beiden. Und praktischerweise haben wir noch 2 Spiele, wo erst ein Sieg nicht unbedingt eingeplant werden kann. Also wenn wir jetzt mal auf die ausstehenden Spiele gucken, jetzt geht's gegen Frankfurt, über die reden wir gleich noch, jetzt am kommenden Samstag, 18:30 Uhr, wieder Tipp-Top-Spiel. Dann geht's am Sonntag drauf nach Bremen, Leverkusen samstagsabends, München samstags nachmittags, weil Bayern keine 18:30 Uhr Spiele mehr haben darf. Dann geht's freitagsabends nach Augsburg und dann war ich heute einer von 100 Millionen in der Schlange und habe doch noch 2 Karten im Block. Was sind das? 16a? Ganz unten, erste Reihe bekommen gegen Gladbach. Ja, wobei, die waren irgendwie günstig und irgendwann meinte heute auf Twitter, die seien sich dahin geschrieben. Ich weiß nicht von was, vielleicht von der Bank.
Das kann sein. Wo ist denn das? Haupttribüne wahrscheinlich. Das
ist Haupttribüne Seite, aber nicht ganz in der Ecke.
Okay, oh, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, aber.
Also die haben auf
jeden Fall. Lass dich überraschen, sei froh, dass du überhaupt welche gekriegt hast.
Ja, die haben nur 55 Euro gekostet.
Oh, Schnäppchen.
Ja, also nur im Vergleich zu 75 woanders.
Lennart, also dann hättest du auch das bisschen Aufpreis dann noch für den Tunnelclub auch zahlen können. Also.
Das stimmt.
Als reicher Blogger und Podcaster.
Hey. Ja, hat Klaus noch nicht überwiesen, oder was?
Nee, Klausi, der hat andere Sachen zu tun. Als Lohnblogger eigentlich schon. Nein, aber ich bin auf jeden Fall der Erste auf dem Rasen. Ne? Also wenn hier, also ich hoffe mal... Ich hoffe mal nicht, dass es da so weit kommt, weil, also ganz ehrlich, ich hoffe natürlich, dass wir in dem, also wir machen wenn überhaupt, machen wir sowieso am Wochenende vorher in Augsburg die Champions League klar, wenn wir sie klar machen. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, also ja, es wird wahrscheinlich wieder einen Platzsturm geben, weil die Leute einfach geil auf Platzstürme sind. Ja? Und wahrscheinlich werde ich nicht in der ersten Reihe stehen bleiben können, weil ich von lauter Leuten überrannt wäre, die gerade von der Haupttribüne runterkommen. Aber ist egal. Auf jeden Fall, ich bin da. Genau, 18. Mai, 15:30 Uhr gegen Gladbach. Ich freue mich. Es wird wahrscheinlich richtig geil, weil wir auf jeden Fall international spielen. Also, um das nochmal rund zu machen, wir haben jetzt vor unserem nächsten Gegner, der Frankfurter Eintracht, haben wir bei noch 6 ausstehenden Spielen 18 Punkte Vorsprung. 18. Das heißt, wir kommen, und 23 Tore, das heißt, wir kommen auf jeden Fall in die Europa League. Das heißt, und auch in der Europa League gibt es ja gibt es ja diese komische Liga-Struktur, jetzt wie in der Champions League, das hat irgendwie noch keiner so richtig mitbekommen, aber auch da hast du 4, da hast du 8 Spiele, 4 daheim, 4 auswärts, und dann geht's so weiter. Genau, also. Auf jeden Fall international, nächste Saison, aber darüber haben wir, glaube ich, letzte Woche schon gesprochen. Ja, geil, oder? Einer von euch war letzte Woche nicht da. Janik, du warst nicht da, ne?
Ich war nicht da.
Genau, Janik, dann hast du jetzt nochmal die Gelegenheit. Was bedeutet es dir, dass wir wieder international spielen nächste Saison?
Was bedeutet es mir? Sehr, sehr viel bedeutet es mir, weil es für mich immer ein Traum war, mit meinem Verein mal international zu fahren, auswärts zu fahren. Das ist einfach der große Reiz als aktiver Fan. Mhm. Egal, welche Farben du trägst, das ist wahrscheinlich neben einem Titel immer das Allergrößte, wenn du mit deiner Mannschaft in einem europäischen Wettbewerb international fahren kannst. Das ist einfach, das ist toll, das ist Abenteuer, du kannst es verbinden mit einem kleinen Kurzurlaub, wenn es eine attraktive Stadt ist. Stichwort bei mir ist es Mailand, also ich träume schon von einer magischen Europapokalnacht im San Siro. Ob gegen Inter oder Milan, das ist mir dann auch egal, aber ja, es bedeutet mir ganz, ganz viel. Ich fahre ja auch regelmäßig auswärts, bin seit 2016 eigentlich bei jedem Spiel im Stadion, auch schon davor immer sehr, sehr oft gewesen. Wie viele andere auch sehr viel mitgemacht. Hab's mal so jetzt auch heute vor der Aufnahme nochmal Revue passieren lassen. In Dresden damals 5-0 verloren, in Sandhausen mal 1-2 verloren bei miesestem Regenwetter. So wie viele andere Fans auch schon so viel mitgemacht, verspottet worden, belächelt worden. Warum gehst du da überhaupt noch hin zu den Trotteln da? Da funktioniert doch eh nichts. Ja, aber jetzt sieht man es ja auch. Du hast es gerade erwähnt mit deinem Kartenabenteuer heute. Ja, es ist einfach eine Euphorie da und das ist ja mittlerweile schon gar keine positive Welle mehr. Das ist ja wirklich schon fast ein ganzer Ozean, der da an Positivität im sportlichen Bereich beim VfB sich auftut und das ist einfach toll. Und ja, es ist einfach dieses Ding, dass man jetzt wirklich mit seinem Verein dann auch ein Abenteuer erleben kann und auch mal in diesen Genuss kommt. Ich bin regelmäßiger Fernsehzuschauer der Champions League. Ich mag diesen Wettbewerb sehr. Auch die Euroleague gucke ich mir ab und an und habe da vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ich habe immer die Frankfurter mir auch angeguckt damals vor 2 Jahren und habe wirklich da die Fans beneidet. Und hab mir gedacht, boah, sowas mal mit meinem Verein, das wäre doch auch mal was. Und ja, ob es dann so eine Reise wird wie bei den Frankfurtern, das will ich jetzt noch nicht prophezeien. Aber ja, zumindest mal dieses Ding, dass du dabei bist. Ja, einfach wunderbar. Stolz, Vorfreude auf das, was jetzt noch kommen mag. Und ja, einfach auch diese Lust auf magische Europapokalnächte mit dem VfB. Wie gesagt, ich habe es bisher nur zu Hause erlebt und das waren schon Erlebnisse gegen die Glasgow Rangers, gegen Barcelona damals. Und das sind dann eben auch diese epischen Spiele, die wir auch hier schon im Podcast in Sonderfolgen besprochen haben, die dann einfach auch letztendlich dieses ganze Hobby, diese ganze Leidenschaft VfB Stuttgart auch ausmachen.
Ja, das stimmt. Ja, also ich habe schon mal bin ein paar Mal auswärts gefahren, international natürlich auch nicht so viel damals, irgendwie Odense, beispielsweise in Bern, in Barcelona. Das ist schon sehr, sehr geil. Chris?
Yannick hat mir gerade ein bisschen Angst gemacht. Also ja, das vielleicht so was reiten, wie Frankfurt damals geritten hat. Yannick, du weißt schon, wenn wir das machen, was Frankfurt damals gemacht hat, dann gewinnen wir die Champions League. Das ist
ja gut, es kann ja auch sein, wir schaffen diese Champions League, dieses neue Ligasystem, ich weiß nicht, wie das in der Fachsprache sich nennt, diese Vorrunde schaffen wir nicht, aber qualifizieren uns dann für die Euroleague, wer weiß.
Ich dachte, also, das geht gar nicht mehr, oder?
Doch, dachte, das geht, glaube ich, schon. Du kannst nicht mehr abschalten. Du kannst nämlich nur noch, die ersten 8 kommen irgendwie direkt ins Achtelfinale. Dann gibt's noch irgendwelche Playoffs und dann der Rest.
Ah, okay.
Das beleuchten wir aber, glaube ich, erst, wenn es wirklich soweit ist.
Okay, ja, okay, dann gehen wir doch in die Euroleague, ist auch okay.
Aber ich denke, wir haben da alle Bock drauf. Also, ich erinnere mich auch noch an irgendwelche Spiele gegen irgendwelche, oh Gott, ich krieg die Namen von den Teams schon nicht mehr zusammen, wo dann bloß 14.000 oder 12.000 da im Neckarstadion sitzen und du denkst so, ja geil, internationaler Fußball. Ja, genau.
Daran erinnere ich
mich. Da war ich auch dabei. Und lauter so Sachen, aber halt auch so magische Abende wie gegen Man U damals und warum nicht nochmal sowas haben? Warum nicht sowas nochmal mitnehmen? Es ist ja, es ist einfach eine verrückte Zeit. Die letzten 10 Jahre VfB sind einfach so unglaublich bescheuert in alle Richtungen. Das kannst du keinem erzählen. Und ich hoffe jetzt gerade einfach nur drauf, völlig egal, wie es jetzt am Ende ausgeht. Also die haben Erwartungen jetzt, 28 Spieltage, völlig übertroffen. Ich hoffe, dass sie Kontinuität reinkriegen und dass wir nächstes Jahr, ich muss nächstes Jahr nicht wieder so ein Husarenritt fast schon hier machen. Mir reicht es, ein einstelliger Tabellenplatz oder auf jeden Fall immer genügend Abstand nach unten, weil ich gehe wieder von vorne los und wer weiß, was passiert. Deswegen Kontinuität, bitte.
Ja, ja, ja. Da bin ich fast verschluckt. Ja, und was ich eigentlich sagen wollte, war genau, also wenn ihr nochmal reinhören wollt, wie das damals war gegen Manchester, dann könnt ihr nochmal unser Gespräch mit Imre Schabisch euch anhören. Und ich wollte eigentlich erst am Ende machen, aber wenn wir schon bei dem Thema sind und über Cherno Morovana und Etoukure und so, ich habe nämlich schon ein bisschen recherchiert für unsere Sonderfolge nächste Woche Dienstag, gegen wen wir das so alles gespielt haben. Das ist spannend, vor allem die Zuschauerzahlen. 8000 Leute zum Rückspiel zu Hause gegen eben Cherno Morovana. Und wir haben ja noch nicht verraten, wer unser Gast ist. Und das wollten wir eigentlich erst am Ende machen, aber es passt gerade so schön. Ich werde zuerst mal den einspielen, was er uns zu sagen hat. Und ihr werdet vielleicht den Namen, den schon erraten, wer es ist. Und ich sag's auf jeden Fall nochmal hinterher. Und zwar jetzt einmal gut zuhören. Die Person, der Spieler, um den es geht, der verbindet das nochmal mit dem Aufruf, uns doch zu sagen, auf den bekannten Wegen, welches Europapokalspiel zwischen 2007 und 2013 ihr gerne nochmal hören, reden möchtet. Und zwar sagt er Folgendes.
Hallo, liebe VfB-Fans. Bald geht es wieder auf die Reise. Über welches Europapokalspiel des VfB, bei dem ich auf dem Rasen stand, würdet ihr gerne mehr hören?
Genau, das ist der Aufruf von Chris, wer ist es?
Serdar Tusky.
Genau, Serdar Tusky wird unser Gast sein nächste Woche. Ich freue mich sehr drauf. VfB-Kapitän, auch für ein Jahr, auf jeden Fall 7 Jahre. Beim VfB beginnt mit der Meisterschaft 2006, 2007, also in der Profimannschaft war natürlich vorher schon im VfB, bis er dann 2013 zu Spartak Moskau ging. Genau, wir freuen uns sehr, dass er mit uns über seine Zeit beim VfB redet und vor allem über die Europapokalspiele. Das heißt, wenn ihr noch schöne Erinnerungen habt an Europapokalspiele auswärts, dann schreibt uns, sagt uns Bescheid, dann werden wir ihn darauf ansprechen. Und wir sprechen natürlich auch über Stuttgart International, kann man nur besoffen sehen. Was ich auch sehr interessant finde, weil das ist ja so ein bisschen sinnbildlich oder für 8000 Leute bei einem Heimspiel. Ich glaube, die Leute würden das Stadion voll machen, selbst wenn wir jetzt Conference League Playoffs gespielt hätten gegen was weiß ich wen. Selbst dann wäre das Ding voll gewesen, glaube ich. Genau, aber wir spielen ja nicht Conference League, wir spielen ja direkt Europa League mindestens. Gut. Ich werde am Ende nochmal die Erinnerung dann raushauen. Wir blicken mal auf den nächsten Gegner, auf den nächsten Spieltag. Der VfB spielt gegen Frankfurt. Leverkusen spielt gegen Bremen, ich glaube am Sonntag dann. Bayern gegen Köln, Dortmund gegen Gladbach, Leipzig gegen Wolfsburg. Ich glaube nicht, dass da, also Dortmund und Gladbach weiß ich nicht, aber Leipzig sehe ich einen relativ klaren Sieg gegen Wolfsburg, glaube ich. Weil bei denen geht es auch eher drunter und drüber. Genau, Bayern gegen Köln, nee, ich glaube nicht, dass die Bayern das schon wieder verkacken und Leverkusen gegen Bremen. Also ja, das heißt auch der VfB ist darauf angewiesen, weiter seine Punkte zu sammeln. Und es geht gegen Frankfurt, die sind, wie gesagt, Sechster, 42 Punkte, 18 weniger als der VfB. 10 Siege, 12 Unentschieden, das sind die meisten der Liga und nur 6 Niederlagen. Was interessant ist, weil der VfB hat auch nur 6 Niederlagen. Die sind also an sich nicht so viel schlechter als wir. 43 zu 36 Tore. Die haben erst 3 Siege in der Rückrunde, aber auch nur 2 Niederlagen. Also wie gesagt, spielen sehr, sehr viel Unentschieden. Jetzt am Freitag gab es ein 1-1 gegen Bremen. Der beste Torschütze ist uns wohl bekannt, das ist Omar Mamouche, der hat schon 10 Treffer und auch noch dazu 8 Assists, also auf den müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Was spannend ist, ist, dass sich unsere nächsten Gegner gerade irgendwie selber dezimieren. Jens Stay, wird er glaube ich ausgesprochen, hat ja 3 Spiele Sperre jetzt bekommen in dem Spiel am Freitag gegen die Eintracht. Und Tuta und Ebimbe sind auch gesperrt bei der Eintracht und ich habe gerade nochmal den Kickartikel aufgemacht. Also Sebastian Rode, Knie-OP. Sascha Kalajdzic, Kreuzbandriss, ist schon bekannt. Tuta fällt mit einer roten Karte aus, Ebimbe mit der 5. gelben und Skiri hat Wadenprobleme und Ekitike hat Adduktorenprobleme. Die haben auf jeden Fall am Dienstag nicht trainiert. Und da ist dann natürlich die Frage, ob die dann am Samstagabend spielen werden. Also die haben ein paar Ausfälle, aber nichtsdestotrotz, wie jeden Gegner, können wir natürlich Frankfurt nicht unterschätzen. Die sind in allen Statistiken eigentlich so, wie man es erwartet, so im oberen Drittel. Wir haben eine gute Passquote, viel Ballbesitz, viele gewonnene Zweikämpfe, viele Tacklings auch gegen Triplings. Was sie nicht machen, ist Flanken, was aber auch wenig überrascht, weil sie haben eh keinen Zielspieler dafür, weil ja jetzt auch Kalajdzic wieder verletzt ist, der von den Wolves ausgeliehen ist für die Rückrunde. Wobei ich weiß gar nicht, ob der überhaupt dann noch mal nach, ob der überhaupt noch in Frankfurt ist, um ehrlich zu sein. Genau. Und Kevin Trapp hat die drittbeste Fangquote in der Liga, also auch nicht ganz schlecht, hat auch einen guten Wert bei den Post-Shot-Expected-Goals. Mamouche hat zieht die meisten Fouls nach Xavi von Leipzig. Dritter ist übrigens Karasor, also der am meisten gefoulte Spieler. Und genau, sie spielen häufig entweder mit Dreierkette und 3-4-2-1, wenn sie vorne Ekitike haben, oder in der 4-4-2 mit der Doppel-6. Da haben sie halt Mamouche und Shaibi vorne drinnen. Genau, also Frankfurter Eintracht, wie im Hinspiel, ein nicht ganz ungefährlicher Gegner, aber trotzdem ein schlagbarer, oder Janik?
Ja, definitiv. Also gerade auch im Heimspiel dann sehe ich schon gute Chancen für den VfB, auch hier wieder 3 Punkte mitzunehmen. Man darf aber die Frankfurter natürlich auch nicht unterschätzen. Für die geht es jetzt auch nochmal ein bisschen um was. Die wollen auch ihren 6. Platz sichern und somit dann auch den Euroleague-Einstieg mitnehmen für die nächste Saison oder die Euroleague-Teilnahme dann auch. Ist auch eine, wie ich finde, sehr interessante Mannschaft, sind auch taktisch sehr variabel, sehr schnell auch unterwegs, haben viele gute, junge Spieler auch. Und du hast ja gerade schon die Namen genannt. Das sind auch Jungs, die Fehler bestrafen können und die auch durchaus den VfB vor Probleme stellen können.
Ja, naja, also gerade Mamouche, das wird spannend. Ich sehe ja. Seh da nämlich auch schon wieder lange Bälle hinter die letzte Kette fliegen.
Yeah. Skiri wäre vielleicht auch noch so ein Player to watch. Ja. Mario Götze nicht zu vergessen. Das ist ja auch einer, der immer noch Qualität hat.
Ja,
und das stimmt. Sicherlich auch so ein Spiel dann auch mal entscheiden kann.
Ja, also ich denke mal, es wird für den VfB ähnlich wie intensiv, wie es halt in Dortmund, nur dass du halt ein Heimspiel hast und Dortmund vielleicht noch ein Ticken stärker ist. Ja.
Und natürlich auch von der Atmosphäre her wird es sehr interessant, werden sicherlich viele Frankfurter nach Stuttgart reisen und die sind ja bekanntermaßen auch immer sehr stimmungsvoll, was Support angeht und dementsprechend auch da nochmal, das wird ähnlich emotional von den Rängen her wie gegen Dortmund wahrscheinlich.
Ja, hat Frankfurt nicht den Support erfunden, oder wie war das?
Sowieso.
Ja. Gehören auf jeden Fall, das muss man neidlos anerkennen, zu den starken Fanszenen in Deutschland.
Ja, da wird auf jeden Fall was gehen am Samstagabend im Tipico Topspiel. Ich bin froh, wenn ich es nicht mehr sagen muss. genau, Personalsituation, Nate, wissen wir, ist raus, Sagadou ist raus, Di Benedetto ist raus für den Rest der Saison. Ruhe wird wahrscheinlich noch bis Mitte Ende April fehlen. Joscha Wagnermann mit einer Ermüdungsreaktion im Mittelfuß. Bis auf Weiteres hieß es, aber könnte wieder vor Saisonende spielen. Chris, es ist schade, ne? Also ich glaube, das ist schon die dritte längere Verletzungspause in dieser Saison, wenn ich es richtig mitgezählt habe.
Ja, das ist, also als ich das wirklich gelesen hatte, ich hatte, und das klingt jetzt richtig böse, aber ich hatte ganz brutale Daniel Didavi-Vibes. Dieses eigentlich vom Talent her kann der durchaus höher spielen, nur da macht einfach der Körper wohl echt nicht mit. Ja. Oder eine Zahl der Mittelfuß. Es ist ja wirklich immer ein Wehwehchen und bleibe ich immer noch fest der Überzeugung, dass wenn die Darby mal komplett fit gewesen wäre und noch länger gewesen wäre, dann wäre der nicht beim VfB versauert, sage ich jetzt mal, sondern dann wäre er irgendwo auch noch im Ausland gelandet und was weiß ich was. Deswegen, das ist so für mich das Beispiel da, was das so ein bisschen mitschwingt und was ich immer die Befürchtung hatte, also damals schon vom HSV kam mit, ja, aber muss mal gucken, der ist schon häufig verletzt. Also hat er jetzt sich bei uns entdeckt, dass er da häufiger verletzt ist. Tut es für ihn echt leid, hat an der Tür zur Nationalmannschaft auch wohl geklopft und ja, würde ich mal sagen, da müssen wir uns nicht so Gedanken drüber machen, ob der mit zur Europameisterschaft fährt oder nicht. Der soll lieber gucken, dass das zur neuen Saison dann alles ausgeheilt ist, weil so schlecht hat es Stergio nicht gemacht.
Nee, das stimmt. Und ich bin mal gespannt, was meinst du, wie Hoeneß jetzt gegen Frankfurt aufstellen wird? Stergio auf hinten rechts? Oder
tatsächlich glaube ich, ich glaube Stergio bei Frankfurt, wie wir es gerade Janik auch schon gemeint hat, die kommen mit viel Tempo. Und da ist Stenzel bei all seiner Erfahrung, bei all seinem guten Stellungsspiel und so, weiß nicht, ob er da der richtige Mann ist. Für so ein Spiel. Sehe ich dann tatsächlich eher bei Gegnern wie Darmstadt, Mainz, Köln, solche Sachen. Dass ich stelle es leer. Deswegen, ich würde damit mit Stergio wohl auf jeden Fall reingehen, weil der hat einen prima Job gemacht. Ja. Also absolut. Die Flanke auf Undorf war ja auch wirklich ein Zuckerding. Deswegen, warum nicht? Gib ihm die Möglichkeit.
Ja, bin ich auch für. Und wie gesagt, ich war auch ein bisschen überrascht, dass es hieß, dass man ihn nicht weiter verpflichten will. Ich meine, es ist kein Muss, ihn weiter zu verpflichten. Aber auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht so, als ob wir jetzt irgendwie so, als ob wir ihn auf jeden Fall loswerden müssten, weil das halt überhaupt nicht bringt. Also ich, wie gesagt, ich finde es, finde, man kann ihn durchaus behalten. Klar, ich glaube, die Ablösesumme sind dann 3 Millionen Euro, aber ich sehe da noch Potenzial auf jeden Fall. Aber gut.
Ja, definitiv.
Müssen am Ende vielleicht andere entscheiden, aber gut. Genau. Damit sind wir, glaube ich, haben wir auch, glaube ich, alles zu Frankfurt gesagt. Ich will auch genau Stergio eben spielen lassen. Also, Samstagabend seid ihr im Stadion?
Ja, ich bin am Samstag im Stadion.
Ich habe es gerade dem Janik schon erklärt, ich bin leider nicht da. Okay. Ich war ziemlich sicher nicht da, aber aus grilltechnischen Gründen.
Ja, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ja, gut, man kann sich, muss auch natürlich sagen, 18:30 ist, wenn du Kinder hast, eine extrem undankbare Anschlusszeit.
Das weil auch, ja.
Also es ist so klassische Abendessenzeit. Und wenn du das nicht gerade beim Abendessen Fernsehen guckst, was wir nicht tun, dann ist es irgendwie so, das können wir später essen, ich Handy gucken. Oder außer du bist im Stadion. Keine Ahnung, brauche ich nicht. Also dann lieber 20:30. Ja. Ist dann natürlich, wenn du fährst, doof, aber dann ist halt wenigstens, ja. Ist halt wenigstens richtig Abend. Aber gut. So, bevor wir jetzt gleich noch auf die VfB-Mannschaften gucken, müssen wir natürlich nochmal zurückspringen auf die aktuellen Ereignisse, weil ich dachte so geil, wir müssen heute eh ein bisschen umstellen, weil der Erik früher weg muss. Gibt ja eh nichts Aktuelles. Und dann sind heute gleich mehrere oder verschiedene Sachen sind passiert. Also, wir fangen mit den unkomplizierten Sachen an. Über Wagner haben wir schon gesprochen. Nübel unterschreibt angeblich, meldet die Bild, einen neuen Vertrag in München bis 2030, also 6 Jahre, und wird nächste Saison erneut an den VfB verliehen. Janik, hältst du es für realistisch, dass Nübel 5 Jahre, dann stand er mit 2030, einen 5-Jahres-Vertrag bei den Bayern unterschreibt?
Das ist jetzt die Frage, wie die Bayern tatsächlich mit ihm planen. Also ich könnte es mir tatsächlich vorstellen unter der Prämisse, da müsste man aber auch wirklich seinem Berater ein Riesenkompliment machen, dass der so einen Vertrag bei Bayern München aushandelt, unter der Prämisse, dass er dann langfristig die Nummer 1 beim FC Bayern wird. Mhm. Also quasi dann auch der Nachfolger von Manuel Neuer. Ich meine, von den Zeiträumen her passt ja. Manuel Neuer hat jetzt noch bis 2025 Vertrag. Genauso wie Sven Ulreich, glaube ich, auch. Ja. Und die beiden sind tatsächlich ja auch schon in einem Alter, wo dann auch das Karriereende so langsam nahe kommt. Und bei Manuel Neuer sehen wir es ja mit seinen Verletzungen. Also ich könnte es mir tatsächlich schon vorstellen, auch wenn es wirklich eine sehr lange Laufzeit ist, wenn wirklich die Bayern, das wurde ja die letzten Wochen immer mal wieder berichtet, auch von Sky, die ja, was Bayern-Themen angeht, immer sehr gut informiert sind, dass wohl auch Max Eberl sehr angetan ist von ihm als sportlich Verantwortlicher beim FCB und auch diese Leistung favorisiert. Also tatsächlich unter den aktuellen Umständen kann ich es mir vorstellen, auch wenn es wirklich eine sehr lange, du hast gesagt, sehr lange Laufzeit dann auch ist.
Ja, also für uns wäre es auf jeden Fall positiv, weil offensichtlich traut man Dennis Seim die Bundesliga nächste Saison noch nicht zu. Das hat natürlich trotzdem dann einfach nochmal Nübel nächste Saison. Also ich finde es auch schwierig mit Seim dann bei allem Respekt vor seiner Leistung, die auch schon zeigt und vor seinem Talent, dann in die Champions League oder in die Europa League zu gehen.
Damit tust du ihm ja auch keinen Gefallen. Der Kerl ist jetzt 18 Jahre alt. Darf man auch nicht vergessen.
Ja, und du musst halt auch mal sehen, also Freiburg, das heißt, sie haben das ja mit Atubolu jetzt auch gemacht, aber Freiburg ist halt wesentlich gefestigter als wir in der Liga, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also, ja. die sind jetzt 10 Jahre, knapp 10 Jahre nicht abgestiegen und wir machen hier Jojo. Ich sag, hab da nichts gegen ein bisschen mehr Stabilität. Dann hat Phil Meissel heute berichtet, dass der Aufsichtsrat an seiner Sitzung am Freitag nicht nur Armin Fee zu Gast hatte, kurz durchatmen, sondern auch wohl beschlossen hat, dass, und wir reden jetzt einfach schon mal drüber, was halt heute gerade frisch reinkam, Fabian Wohlgemuth jetzt Sportvorstand werden soll. Und wir brauchen natürlich einen Sportdirektor, zumindest nach Auffassung des Aufsichtsrates. Das soll werden, Trommelwirbel, natürlich Christian Legende Gentner. Unterstützt aber von jemandem, der auch weiß, was er tut. Also von jemandem, der ein bisschen Erfahrung halt in dem Feld hat. Genau, das ist angeblich der Plan. Mal schauen, was daraus am Ende wird. Jetzt hast du, als wir kurze Pause gemacht haben, Chris, hast du gesagt, angeblich sei Wohlgemuth beim VfL Wolfsburg im Gespräch, die ja bei denen ja heute Marcel Schäfer das sinkende Schiff verlassen hat. Und Wohlgemuth hat ja auch eine Vergangenheit mit Wolfsburg. Was meinst du zu der ganzen Gemengelage, Chris?
Also natürlich, dadurch, dass bei Wolfsburg jetzt halt was los ist gerade mit hier werden neue Posten frei, ist es eigentlich schon eigentlich ganz, ganz cool, dass da der Name genannt wird, weil das heißt, die Arbeit wird gesehen und es wird auch dort wohl wertgeschätzt. Ich meine, ja, du könntest jetzt sagen, okay, auf der Liste steht auch Bobic anscheinend, relativiert sich so ein bisschen. Ansonsten, ich finde, Wohlgemuth hat wirklich einen prima Job gemacht bisher, unaufgeregt. Die Transfers, tatsächlich die Stelldrauchschrauben, woran er gedreht hat, die sitzen. Ich habe übrigens, da jetzt auch noch ganz, ganz lustig, ich habe jetzt zuletzt angefangen, oder letzte Woche damit angefangen, die VfB-Saison-Doku nochmal von vorne zu schauen.
Ach geil, das will ich auch noch machen, ja.
Und wenn du dann siehst, so wie das alles anfängt und auch wie Fabian Wohlgemuth sich da schon äußert und auch sagt so, ja, wir haben halt geguckt, da zu drehen, das zu machen, da merkst du, wir haben ja am Anfang noch so gesagt, ja, okay, und stand noch unter dem Miss Lintat Einfluss und was weiß ich was. Dem sein Konzept geht tatsächlich aber gerade auf und das funktioniert. Mhm. Und deswegen, ja, klar sind da noch so ein paar Sachen drin, die man immer wieder verbessern kann. Nicht jeder Schuss ist ein Treffer. Das wird auch nicht so sein auf Dauer und alles. Aber deswegen, ich finde, der macht einen absoluten prima Job. Und was ich halt wirklich mag, ist dieses Unaufgeregte und dieses sachlich bleiben, zumindest nach außen hin. Und das finde ich als Repräsentant vom Verein einfach super wichtig. Das ist mir tatsächlich was wir manchmal bei Miss Lintat schon so ein bisschen so, ja, jetzt steht er wieder da und ja, jetzt erzählt ein bisschen wieder irgendwas ganz Hochemotionales, wo ich gedacht habe, so, vielleicht zu viel. Andere sagen, ja, konnte er gut wegmachen. Aber ist egal, ist Vergangenheit. Deswegen finde ich es gut. Der hat seinen Hut da auch mit in den Ring geworfen. Der wird nicht arg viel Arbeitszeit oder Zeit brauchen, um sich da zurechtzufinden, weil er einfach weiß, wie und was. Ja. Deswegen, ich fände es nicht schlecht. Hätte sich tatsächlich so ein Stück weit verdient, zeigt auch, okay, dass wir die Leute auch nicht nur auf dem Platz gerade ein Stück weit weiterentwickeln können. Und das ist dann auch schon tatsächlich der Bogen zu Christian Gentner so ein bisschen. Wobei man immer ja noch nicht so ganz genau weiß, was er jetzt eigentlich macht, ob er was für die Fans Fritzle ist, für die Mannschaft einfach das Maskottchen spielt oder was seine genaue Arbeitsauftrag da ist, aber heißt ja auch, dass er da in die Rolle hineinwachsen soll. Und wenn das so kommt, ja, es gibt viele, die nicht die größten Christian Gentner-Fans sind. Völlig zu Recht. Für mich sind zwei Sachen bei Gentner immer in Erinnerung. Das eine, wo er selber da mit zerstörtem Gesicht im Neckarstadion auf dem Boden lag, wo es einem echt anders wurde im Stadion. Und das andere natürlich das, was familiär bei ihm da passiert ist, auch im Stadion mit seinem Vater und alles. Und dass der dann trotzdem immer noch quasi die Muße hat und sagt, okay, das ist trotzdem mein Verein, das rechne ich ihm durchaus an. Und naja, irgendwann muss man irgendwo anfangen. Deswegen kriegt er jemanden Erfahrenes, wenn das so stimmt, alles an die Seite. Ja. Dann weiß er auch schon Bescheid mit okay, dann kann er sich auch noch vielleicht was abgucken und was lernen. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann okay, dann geht man halt getrennte Wege. Und wenn es funktioniert, dann haben wir vielleicht einen Jackpot. Also da machst du, glaube ich, nicht so viel kaputt. Und wie war das? Das wird jetzt auch noch vom DFB irgendwie gefördert, diese Stelle. Also,
ja,
irgendwas. Super spannend. Super spannend. Und ja, der Punkt ist, tatsächlich in so einem Fall nehme ich dann auf der Position lieber einen Christian Gentner wie einen Armin Fee zum Beispiel oder einen Horst Held oder was weiß ich was. Was weiß ich, was da immer für Namen rum und uns aufploppen und ja, nennt mir einen anderen Kandidaten, der das besser machen könnte.
Ja, also ich
ja, sag euch, Annika. Zumal es ja auch ein gängiges Modell ist. Also nehmen wir mal als Beispiel, passt in die heutige Sendung Sebastian Kehl. Da war es genauso. Sebastian Kehl hat seine Karriere beendet als hochverdienter Spieler beim BVB. Gut, das war jetzt bei Gente ein bisschen anders. Der ist dann noch zur Union gegangen, ist dann, Luzern war, glaube ich, seine letzte Station dann. Da hat es dann beendet, ist jetzt zurückgekehrt. Warum nicht? Also ich traue ihm das durchaus zu, weil ich ihn für einen intelligenten Menschen halte. Er ist auch noch jung, das muss man ja auch mal sagen. Der ist am Puls der Zeit, wie man so schön sagt. Nochmal zu seiner aktuellen Rolle. Also ich verstehe seine aktuelle Rolle so als Bindeglied Mannschaft Trainer. Das ist so das, was auch, genau, glaube ich, mal
so kommuniziert wird. Orga-Kram halt, ne?
Ja. Genau, einfach so auch mit seinen Erfahrungen, die er ja gemacht hat, auch den Spielern helfen und da ein bisschen auch in der Kommunikation als Bindeglied fungieren. Ich finde es eine spannende Lösung und wenn man ihm dann wirklich auch jemanden an die Seite stellt, stand auch in dem Artikel, glaube ich, drin, als eine Art Übergangslösung beziehungsweise so Begleitung, dann ist das doch vollkommen okay. Und wie es der Chris gerade schon richtig sagt, irgendwann muss man ja mal anfangen und die Chance kriegen. Und man kann Christian Gentner sicherlich auch in Teilen kritisch sehen, aber man kann ihm eins nicht unterstellen und das ist mangelnde Identifikation oder Liebe zum VfB. Die hatte
zum Wohle des Vereins. Moment.
Ja, und auch dieses Thema mit dem Stallgeruch, ja, das war häufig in der Vergangenheit kritisch, aber bei Christian Gentner sehe ich es anders. Also ich habe ihn oft kritisch als Spieler gesehen, aber als Mensch und als VfBler und auch als zukünftigen, wenn es denn so kommt, Sportdirektor, kann ich ihn mir durchaus vorstellen.
Ja, also wenn er dann lernt, kann ich mir das auch vorstellen. Genau, und man muss auch definitiv den Spieler trennen von den Menschen sowieso. Und aber auch von dem Funktionär. Also schauen wir mal.
Ja, aber vielleicht tatsächlich auch noch eins. Ich kann mir Gentner wirklich an der Position besser vorstellen wie ein Armin Fee im Aufsichtsrat.
Ach ja, ey. Naja, du kannst ja vorstellen, auf wessen Mist das gewachsen ist.
Ja. Ja.
Gut. So, eine der Personalien müssen wir noch diskutieren. Und zwar hat heute Christian Riedmüller seinen Rücktritt bekannt gegeben aus dem Präsidium des VfB e.V. und aus dem Aufsichtsrat der VfB AG. Und wir kennen ja Christian Riedmüller, der hatte neulich schon zum PDF-Gate Stellung genommen auf seiner persönlichen Facebook-Seite. Und das hat er heute wieder getan. Ich erspare es euch jetzt. Ich habe es vorhin pixelig in unserer WhatsApp-Gruppe geteilt. Ich erspare es euch jetzt, das ganze Ding nochmal vorzulesen, weil das ist wirklich diese Podcast-Folge sehr, sehr lang. Chris, was hältst du von dem Rücktritt an sich und was hältst du von der Rücktrittsbegründung?
Vom Rücktritt an sich sag ich zu spät inzwischen schon. Es ist teilweise einfach hart lächerlich, dieses ganze rumstolzieren, mehr oder weniger noch und an seinem Posten hängen, und ich verstehe es tatsächlich nicht, wenn doch alles immer so furchtbar ist, wie es auch dann dargestellt ist in seiner Stellungnahme, in seinem genaueren drauf eingehen, auch dieses deutliche Schießen gegen Klaus Vogt, ja, muss jeder für sich ausmachen, ob man mit so auf die Art abtreten möchte, da einfach nur sagen möchte, okay, hat halt am Ende so nicht funktioniert, auch für mich nicht mehr. Also auf jeden Fall überfällig, dass das er weg ist, nach dem, was er sich da jetzt auch zuletzt geleistet hat und wie das ablief, war es eh schon unwürdig. Dann kann man auch fast schon unwürdig auch noch nachtreten. Und ich bin auch kein Klaus Vogt-Fan mehr. Also wie gesagt, für mich gehören da alle drei weg, Adrian auch gleich mit. Deswegen der erste von drei. Ich fand es so schön, wie das der Steffen ja auch geschrieben hat. Ein Drittel, gutes Start. Und ja, es ist einfach, ja, wie war das? Er wollte sich doch eigentlich der Mitgliederversammlung stellen und das Misstrauen. Ja, okay. Kommt er dem schon mal zuvor oder geht der unangenehmen Situation aus dem Weg? Ich habe jetzt vorher noch was gefunden, was das rein rechtlich auch noch beim VfB jetzt ist, mit den Entscheidungsträgern.
Oh, das ist kompliziert. Oh ja, das habe ich auch gelesen, ja.
Das ist hochspannend eigentlich, dass das jetzt Vogt den Adrian quasi überstimmen kann, aber dann wegen dem anderen Recht dann doch wieder ist. Also eigentlich weiß jetzt keiner bald mehr so richtig, wer es irgendwie sagen hat. Und das ist einfach, boah, es nervt einfach nur noch. Ich habe schon gedacht, so, wie lange hatten wir jetzt Ruhe vor irgendwelchen Statements? Eine Woche oder so?
Eine Woche,
ja. Ja, tata, hier ist das nächste Statement. Ja, ganz hervorragend. Und es ist der erste, der weg ist. Ich bin gespannt, was noch folgt. Keine Ahnung, wie und was. Also von Klaus Vogt hörst du ja auch gar nichts mehr irgendwie. Muss jetzt nicht schlecht sein, aber wenn es dann auch stimmt, dass er zu den Sitzungen auch nicht kommt, finde ich das ja, stimmt, auch schwierig.
Bei der Sitzung am Freitag war wohl auch nicht, wo es um den.
Ja, das ist dann schon ein bisschen schwierig. Das ist dann, ja, und das ist wirklich, geht es noch um den Verein oder geht es nur noch um sich selber? Und das sollten sich alle fragen. Und natürlich geht es für alle, geht es nur um das Beste des Vereins, immer zum Wohle des Vereins. Und deswegen. Ja.
Ja, also,
gut, dass das Kapitel beendet ist.
Ja, also was mich wirklich stört an diesen Geschichten, ist halt diese Rücktrittsgeschichte. Das hat mich schon bei Dietrich gestört, dass wir den nicht richtig abwählen konnten, sondern dass der sich quasi dem Ganzen entzogen hat, der demokratische Abfall. Und man kann sich natürlich dann auch, man behält natürlich das Narrativ in der Hand. Also das ist klar, wenn du halt irgendwie sagst, ich trete jetzt zurück, weil ich kann nicht mehr und ich tu das zum Wohl des VfB, bla bla bla, dann kannst du halt einfach selber bestimmen, wie du abtrittst. Das kannst du natürlich, wenn du dich zur Wahl stellst und ich weiß, ob du jetzt die Abwahl überstehst oder nicht, dann kannst du das natürlich nicht. Deswegen kann ich das aus seiner Sicht natürlich verstehen, dass er es macht, ob das jetzt eben diese Situation so belastet hat oder nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es seine Sache auch, seine persönliche, aber mir wäre es trotzdem lieber gewesen, er hätte zu seiner Ankündigung gestanden und hätte sich dem Votum der Mitglieder gestellt, so kannst du dich halt, und das tut er ja auch in seinem Facebook-Eintrag da als Opfer generieren. Er gibt zwar auch Fehler zu, das muss man ihm auch zugestehen, dass er zum Beispiel keine Petitionenkorrektur hätte lesen sollen oder dass er vielleicht die VfB-Fans oder die VfB-Mitglieder vor allem darüber informieren hätte sollen, dass er auch der Meinung ist, dass der Aufsichtsratsvorsitzende nicht der Präsident sein muss, beziehungsweise umgekehrt der Präsident, nicht der Aufsichtsratsvorsitzende. Aber das ganze Thema, wie ist es mit, dass er dann trotzdem auch dann dagegen, oder das unterschrieben hat, dass er quasi auch diesem Druck von Porsche da nicht widerstanden hat und das alles, und obwohl ihm bewusst war, wie das gehandhabt wurde, also ja, er lässt auch ein paar Sachen aus. Ja, wie gesagt, ich finde es schade, dass das wieder ist eine Rücktrittsgeschichte ist und keine demokratische Abwahl, aber damit müssen wir es leben. Aber wie gesagt, das kann er natürlich bestimmen, wie er gesehen wird, ein bisschen. Und das kannst du halt bei einer Abwahl nicht. Deswegen, ja. Wenn er meint. Ich finde auch nicht schade, dass er weg ist. Mir wäre es, wie gesagt, lieber, wir können alle drei abwählen. Ich bin mal gespannt, was jetzt noch passiert. Also ja, wie gesagt, Rainer Adrian hat sich ja nach der ersten Erfolge auch, von dem hört man auch nichts mehr. Von Klaus Vogt sowieso nicht. Ich gehe davon aus, dass am Samstagabend auch wieder schwarzer Rauch über der Cannstatter Kurve aufsteigen wird. Oder vielleicht gibt es zweimal schwarzen und einmal weißen Rauch. Den weißen Rauch dann für Christian Riedmann, ich weiß es nicht. Gut, Yannick, was fällt dir noch dazu ein?
Ihr habt eigentlich alles gesagt. Also für mich fehlen auch noch zwei weitere Personen, die zurücktreten müssen, aus meiner Sicht, weil sie einfach alle dem Ansehen und ja, sie haben eben nicht zum Wohle des Vereins gearbeitet oder aktuell sich nicht so verhalten, dass das Wohle des Vereins vor allen Dingen in der Öffentlichkeit gewährleistet ist. Trübt diese ganze tolle Saison enorm, weil die Berichterstattung auch dementsprechend ist. Und ja, da sollten noch, wie gesagt, mindestens zwei weitere Personen die Konsequenzen ziehen für ihr Handeln und für ihr Tun.
Vielleicht brauchen wir einfach mehr Anträge auf Vereinsausschluss.
Oh, ja, das ist ja auch noch. Oh, ja.
Und natürlich landet, das aber auch landet, noch,
ja. Natürlich landet er direkt bei der Bild zumindest.
Komisch. Ganz komisch.
Ja. Aber Mercedes-Straße bleibt halt immer ein Intrigantenstadel, so ein bisschen. Ja. Das ist einfach so. Da kannst du nix. Das wirst du wahrscheinlich auch in 50 Jahren noch haben.
Da machst du nix, ja, das stimmt.
Ja, mir fehlt aber noch der Artikel von Ubina.
Ja, der kommt. Ich glaube, der war noch in Arbeit. Vorhin war nur was von Dirk Preis, aber ich gehe mal davon aus, dass er morgen einen Kommentar schon dann endlich fertig hat. Und natürlich hat Klaus Vogt erfolgreich wieder jemand aus dem Verein gedrängt. Und die Ultras natürlich. Wenn sie nicht gerade Straßburg-Fans in Schalke und dann drängen sie.
Waldi Hartmann, ja, ja.
Oh, Alter. Alter. Wir gehen mal zu unseren Supportern hier, bevor wir das jetzt noch ganz, ganz böse endet hier. Also, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne eine Apple Podcasts Rezension da lassen und eine Bewertung oder auch bei Spotify uns bewerten. Ansonsten könnt ihr auch gerne, wenn ihr uns bei YouTube jetzt hört oder seht, also vor allem hört, könnt ihr gerne die Glocke aktivieren, dann seht ihr immer, wenn eine neue Folge kommt und ihr könnt uns gerne ein Like für die Folge da lassen, da freuen wir uns auch sehr. Genau, ansonsten gerne Leuten weiter sagen, dass es uns gibt. Gut, ich habe jetzt diese Tretmühle-Diskussion, also als wir das, weil die Hartmann ging, da habe ich gedacht, okay, es reicht. Ich muss das jetzt mal abbrechen hier.
Das war die Blutgrätsche, ja.
Ja, das war die Blutgrätsche. So, wir blicken auf die anderen VfB-Mannschaften und die VfB-Frauen haben mal wieder gewonnen. Und zwar so wie fast jedes Spiel, außer dem einen gegen Waldebene aus, glaube ich. Genau, 4:0 hieß es am Ende gegen den SV Gottenheim, den Tabellenletzten Farah Yusufovic, die diese Woche erst von der zweiten in die erste Mannschaft aufrückte, zumindest offiziell. Toss ihr erstes und ihr zweites Saisontor. Ja, Mandy Islaker mit ihrem vierten, Laurita Temay mit ihrem sechsten, also auch da fallen die Tore relativ häufig bei den VfB-Frauen. Sie sind immer noch Tabellenführer, sie haben immer noch nur 2 Punkte Vorsprung auf Sand 2. Das nächste Spiel ist am kommenden Sonntag beim TV Derending, dem Tabellenneunten um 14 Uhr und es steht jetzt auch fest, wann und wo das Finale des WFV-Pokals stattfindet, und zwar am 9. Mai um 16 Uhr beim SV Hegnach, den dritten der Regionalliga Süd. Genau, also, da geht gerne dahin, da im Hartweg 49 in Waiblingen wird gespielt. Das ist genau, also unterstütze die VfB-Frauen gerne am 9. Mai, wir werden damit sicher auch nochmal drauf hinweisen. So, der VfB 2 hat gewonnen 2:1 gegen Hessen-Kassel. Max Herwert hat debütiert und Dennis Seim hat einen Vorlaufmeter gehalten, kurz vor Ende von Ex-VfB 2-Spieler Nikos Sokrafakis, und damit blieb es beim 2:1. VfB da mit dem fünften Sieg im vierten Spiel in den letzten 5 Spielen oder sowas, wird das in den letzten 5 Spielen. Leonard Münz traf und Mathis Hoppe traf auch. Der VfB ist jetzt Dritter, so VfB 2, genauso wie die erste Mannschaft, mit 51 Punkten und ist immer noch 5 Punkte hinter dem Tabellenführer, den Kickers. Ja, ein paar Spiele sind es jetzt noch. Mal schauen, was da noch geht für den VfB 2. Nächstes Spiel ist dann am Sonntag, dem 14. um 14 Uhr beim FSV Mainz 2. Die A-Junioren haben 2:2 gespielt in Frankfurt, ein Eigentor und Luca Raimund sorgten für die Treffer des VfB. VfB ist Sechster von 14 Mannschaften mit 36 Punkten, hat 16 Punkte auch Rückstand auf den Tabellenführer, aber da sind nur noch 5 Spiele zu spielen. Das heißt, die Meisterschaft und der Staffelsieg ist für die U19 abgefahren, aber die U19 könnte ja theoretisch Youth League spielen nächste Saison, falls sich die Herren für die Champions League qualifizieren. Nächstes Spiel ist dann am Samstag um 12.30 Uhr gegen Heidenheim zu Hause. Und die 17 hat 2:1 gegen Hoffenheim gewonnen. Tunkay Durna mit seinem 20. Saisontreffer mittlerweile. Matthäus Zickers mit seinem 18. Das sind Werte, wie sie eigentlich sonst nur Gerassi und Undav auf die Platte bringen. VfB ist auch hier Dritter mit 50 Punkten, 4 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Frankfurt und 3 auf den zweiten Bayern bei noch 3 ausstehenden Saisonspielen. Das wird also auch spannend, ob der VfB da noch die Konkurrenz einholen kann. Nächster Versuch ist dann am Sonntag um 14 Uhr, am 14. um 13 Uhr in Ingolstadt. So, noch auf die Leihspiele ein kurzer Blick. Immobilis hat spielfrei. Gildias wurde in der 87. Minute eingewechselt beim 1:1 von Legia Warschau gegen Jagiellonia Bialystok. Hat also auch keinen großen Einfluss da gab. Legia ist jetzt Fünfter von 18 Mannschaften in der Extraklasse. Vahid Fagir saß 19 Minuten auf der Bank, als Elversberg gegen Magdeburg 0-0 gespielt hat. Elversberg ist Elfter. Thomas Castanaras wurde nach 65 Minuten eingewechselt, als Ulm gegen Halle 2-0 gewonnen hat in Halle. Ulm ist weiterhin Tabellenzweiter in der dritten Liga. Wir kommen zu Jovan Milosevic. Der hat am 30. Spieltag, am vergangenen Donnerstag, also nach unserer Aufnahme, beim 3-3 bei Lausanne Sport, wurde in der 67. Minute eingewechselt und direkt das Tor zum zwischenzeitlichen 3-2 für den FC St. Gallen gemacht. Und am Sonntag gab es dann ein 2-2 gegen Young Boys Bern. Da wurde nach 65 Minuten ausgewechselt und man konnte im Fanblock des FCSG ein Plakat lesen, ein Spruchband lesen, auf dem stand: Nach all der Scheiße geht's auf die Reise Stuttgart International. Also Grüße gehen da raus nach St. Gallen. Fand ich sehr cool. Also ich wusste, dass es immer mal so Verbindungen gibt zu St. Gallen, war ja auch früher Kooperationsverein. Damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, Yannick. Ich weiß nicht, ich habe vergessen, irgendwer hat mir erzählt, wie da die Verbindungen sind nach St. Gallen.
Über Reutlingen scheinbar ist.
Ja, genau.
Also das habe ich auch. Ich habe auch mit jemandem geredet, der da etwas bewanderter ist wie ich und scheinbar der Ursprung zumindest liegt bei den Reutlingern, die ja bekanntermaßen sehr, sehr gut mit den Stuttgartern befreundet sind und so hat sich da dann eben auch die Verbindung nach St. Gallen ergeben. Aber ja, du sagst es, cooler Verein, Schweizer Traditionsverein, da kann gerne eine größere Freundschaft draus entstehen.
Ja, ja. Die sind ja 6. von 12 mit 44 Punkten, noch 2 Spiele bis zum Ende der Hauptrunde, wird ja auch in der Schweiz die Liga geteilt. Juan Perea hat das Tor zum 3-1 vorbereitet von Hansa Rostock gegen Wiesbaden. Er wurde in der 81. Minute eingewechselt. Rostock springt damit wieder von den Abstiegsplätzen runter. Luca Pfeiffer war nicht im Kader beim 0-4 von Darmstadt in Mainz, was quasi den Abstieg der Darmstädter besiegelt hat. Und Mosanko schließlich wurde in der 88. Minute eingewechselt beim Spiel gegen den AZ Alkmaar letzte Woche Mittwoch. Da stand es 3-0. Als das Spiel beendet war, stand es 5-0. Und Mosanko hatte 2 Tore zum Endstand beigetragen in der Nachspielzeit. Wahnsinn. Am 29. Spieltag ging es dann am Wochenende gegen Sparta Rotterdam. Da wurde in der 87. Minute eingewechselt. Und Almelo ist jetzt 13. der Eredivisie mit 32 Punkten. Super. Wir haben uns schon beim Erik bedankt. Der ist schon lange weg. Ich glaube, es steht auch gar nicht so gut für Dortmund. Eben habe ich also gefragt, ob schon 2-0 für Atletico. Na. Gut. Kann man nichts machen. Vielleicht drehen sie es noch in der zweiten Halbzeit. Mal schauen. Ihr werdet es morgen wissen, wenn ihr das hört.
Wir machen es besser.
Ja, genau. Wir nehmen unsere nächste Folge nach dem Frankfurt-Spiel auf. Wir werden aber zunächst noch diese Sonderfolge aufnehmen mit, ich habe es vorhin schon gesagt, Serdar Tashkhi. Und ich spiele euch nochmal vor, was euch Serdar zu sagen hat. Und wir freuen uns natürlich, also schickt uns gerne Fragen an Serdar, auf jeden Fall, zu seiner Zeit beim VfB und auch davor und danach. Und hier nochmal der Aufruf, über welche Spiele wir sprechen sollen nächste Woche am Dienstagabend.
Hallo, liebe VfB-Fans. Bald geht es wieder auf die Reise. Über welches Europapokalspiel des VfB, bei dem ich auf dem Rasen stand, würdet ihr gerne mehr hören?
Genau, also hier der Aufruf von Serdar. Und ja, wir freuen uns sehr. Die hört ihr dann auch nächste Woche. Und damit könnt ihr euch schon mal auf die Europapokalsaison nächste Saison einstimmen. Und ich garantiere euch, das kann man nicht nur besoffen sehen, sondern auch nüchtern. Gut, also abschließend noch der Aufruf, registriert euch bei der DKMS. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben letzte Woche auch über Seba gesprochen. Genau. Gut, dann Yannick, Chris, vielen Dank für eure Zeit heute Abend.
Sehr gerne.
Und dann hören wir uns nächste Woche mit Serdar und danach auch regulär hoffentlich zu einem weiteren Sieg. 63 Punkten und der fast sicher feststehenden Champions League-Qualität schon. Also, euch vielen Hörerinnen und Hörern, lieben Hörerinnen und Hörern, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
Ciao, servus.